Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 68. Episode, diese Woche mit Fabian und Nikolas. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi, willkommen.
Denn Nikolas, du hattest gestern Großkampf, Nachmittag, Abend.
16 Uhr, ungewöhnliche Uhrzeit für Apple, um ja. Das Thema direkt mal anzusprechen.
Genau, ein Apple-Event, das haben wir ja erwartet seit März.
Ich weiß nicht, über OLED-iPads wird gefühlt schon seit mehreren Jahren spekuliert.
Ja, und jetzt war es
sogar im Herbst letzten Jahres schon.
Gab's doch schon gewünscht, ja, und davor im Herbst des Vorjahres, da hat Schnicklers recht, die Gerüchte gab es ewig, dann wurden sie immer heißer Anfang dieses Jahres, dann wurde es verschoben, kam nicht. Und gestern war dann das Event, passend dazu hat dann auch noch Google ein Event gehabt.
Bisschen später, kein Event, aber zumindest eine Ankündigung.
Ja, eine Ankündigung, nämlich das unter anderem das Pixel 8a, nicht A8, 8a. Und zu einem Überdruss hat dann auch noch Huawei eine Riesenveranstaltung gemacht und auch noch 1000 Sachen vorgestellt. Aber wir wollen uns heute zum Anfang dieser Episode von CB-Funk auf die neuen iPads und das Pixel 8a beschränken. Geben dann noch mal ein Update, Fabian, zu den KCPUs Baseline-Profilen, wo während wir hier sprechen, Mittwoch 11.20 Uhr, irgendwie noch ein Statement von Intel, ein erstes öffentliches, anscheinend reingetickert ist. Mal gucken, ob wir da in 20 Minuten, 25 Minuten, wenn wir dahin kommen, dann schon mehr wissen als Justamente in diesem Moment, die wir
hocken. Volker beschäftigt sich gerade damit, ja.
Ja, und er muss es mir noch weiterleiten, was er hoffentlich bis dahin tut. Gucken auf den Test des Corsair One und wie unterschiedlich dadurch die Eindrücke ausfallen können. Bevor wir eine ganze Menge Multiplayer-Diskussionen der letzten Tage Revue passieren lassen.
Hey, Multiplayer ist ja nicht der Stein des Anstoßes, sondern das PlayStation-Network auf dem PC.
Ja, und TPM. Und kein Linux bei League of Legends.
In der Sonntagsfrage.
Fangen wir an mit den neuen iPads. Und zwar gibt es neue iPad Pro und neue iPad Air. Und wir fangen natürlich mit dem absoluten Top-Flaggschiff.
Mit dem Pro
an. Nikolas, OLED, du hast es schon gesagt, lange erwartet. Ist schon ein großes Update geworden.
Ja, es ist auch nicht nur ein Prozessor und irgendwie Display-Update, sondern das Gerät wurde ja komplett neu konstruiert mit einem deutlich dünneren Gehäuse. 5,1 mm ist das große iPad Pro mit 13 Zoll nur noch dünn und damit laut Apple deren dünnstes Produkt aller Zeiten, auch dünner als ein iPod Nano, der so gar nicht mehr angeboten wird.
Als sie den gezeigt haben, dachte ich, bringt doch mal wieder ein iPod Nano. Ja, ich weiß, man würde ihn heutzutage nicht mehr brauchen.
Findige Nutzer haben mir aber zwischenzeitlich herausgefunden, dass er das Apple-Poliertuch noch dünner ist als das iPad Pro. Also stimmt es ja nicht so ganz. Aber zumindest
das Poliertuch, das gibt es ja auch beim iPad dabei, wenn man die richtige Konfiguration wählt.
Genau,
du kannst gleich vorweg drauf,
zu sprechen kommen. Ja, also in 11 Zoll und 13 Zoll gibt es das neue iPad Pro mit Tandem-OLED-Display.
Ja.
Also quasi zwei OLED-Panels aufeinander gesteckt, um auf so großflächigen Bildschirmen eine höhere Helligkeit zu erreichen. Sind tatsächlich quasi zwei Panels übereinander. Und unterm Strich ist es aber tatsächlich effizienter und verbraucht weniger Strom, als wenn man ein Panel so bis ans krasse Maximum treiben würde. Ich habe auf Twitter von so einem Analysten aus der Display-Zulieferer-Umgebung gelesen, dass es so irgendwie 30% Effizienz bringen soll, wenn man zwei Panels stackt und die ein bisschen niedriger sozusagen betreibt, als wenn man ein einzelnes Panel bis ans Maximum treiben würde.
Und hat es das schon mal gegeben? Oder ist das
vielleicht in irgendwelchen Spezialanwendungen oder Profiprodukten? Mir ist jetzt kein Consumer-Produkt bekannt. Ich glaube, die Samsung-Tablets mit OLED-Display haben das nicht, wobei die auch sehr hell werden, aber jetzt nicht 1600 Candela wie bei Apple. Schon Wahnsinn, Und allgemein muss man ja auch sagen, wo wir kurz bei Samsung sind, Samsung bietet seit zig Jahren OLED-Tablets an. Also
aber eben nicht Tandem-stacked.
Nicht Tandem-stacked aber auch ähnlich dünn. Also das so ein Tab S9 Ultra ist ja auch extrem dünn. Jetzt ist halt Apple an der Reihe. Und Andere Premiere natürlich Apple Silicon M4.
Ja.
Neuer Prozessor. Ein halbes Jahr, nachdem erst der M3 vorgestellt wurde. Nächste Generation 3-Nanometer Fertigung. Bisschen schnellere Prozessorkerne. Gleiche GPU wie beim M3.
10-Core.
10-Core mit Raytracing und anderen Features. Schnelleres Speicherinterface. 120 statt 100 GB pro Sekunde. Was ja dann auch direkten Einfluss hat auf alle anderen Bauteile, sage ich mal, des Chips. Also Grafikeinheit oder auch NPU dürfte auch dadurch ein bisschen profitieren. Und natürlich für MacBook-Besitzer so ein bisschen vielleicht auch eine kleine Enttäuschung, dass man jetzt so schnell nach einem M3 in einem iPad auch noch dann direkt den M4 auf den Tisch geknallt bekommt. Ich denke mal.
Meinst du? Denn wenn man sich das Teil im Detail anschaut, dann ist es ja eher so ein M3,5 und das 0,5 kommt doch eigentlich nur durch die bessere TSMC-Fertigung zustande.
Naja, es sind also die Prozessorkerne sind breiter, haben andere Sprungvorhersage, also es sind schon neue
Cores. Ja, es sind Änderungen reingeflossen, aber die Mehrleistung
ist trotzdem kommt wirklich
in erster Linie.
Es ist trotzdem ein schneller Wechsel.
Man kann es wieder takten. M3, wie heißt Ultra gesehen? Genau, wir haben ja bisher nur M3,
der M3 noch, Pro, ja, der Mac M3 Pro, Max. Der ist noch gar nicht bedient, der ist noch mit M2 Ultra.
Die Taktraten kenne ich jetzt auch noch nicht vom M4, ich weiß nicht, ob er den wirklich höher takten kann oder ob Apple ihn auch höher getaktet hat, selbst wenn man es kann, müssen sie das ja nicht tun.
Sie können auch die Energieeffizienz mitnehmen, das können ja die Hersteller sich quasi immer auswählen, was sie bei neuen TSMC-Prozessen dann halt eben hebeln wollen, ob sie die Energieeffizienz oder den Takt bei gleicher Effizienz nehmen.
Oder so ein bisschen von beidem. Mhm. Also
oder ein bisschen von beidem geht natürlich auch.
Die Testgeräte.
Und bei den AI-Features mit den die Tops, da waren sie wieder. Da hatten wir gestern und heute schon diskutiert im Team. Es sieht ja so aus, als hätten sie diese, sie haben 38 Tops genannt, von vorher 18. Aber anscheinend wohl bei einem anderen Datentyp, und das ist ja das, was ich schon bei den Tops vor kurzem mal kritisiert hatte im Podcast, wenn wir einfach nur sagen, wir haben Trillionen Operationen, dann ist nicht definiert, was das für Operationen sein sollen. Und das, ich habe jetzt zumindest hier gelesen, ich habe es nicht nachgeprüft und Apple gibt das ja auch offiziell nicht bekannt, dass sie diese Leistungsdaten ermittelt haben von ausgehend von FP16, also Fließkommazahlen mit 16 Bits, geht zu Int 8, also Ganzzahl mit 8 Bits. Und da dann plötzlich die doppelte Leistung zu haben oder sogar ein bisschen mehr, ist natürlich viel weniger beeindruckend, wie zu sagen, wir schaffen das auf dem gleichen Datentyp, den wir auch vorher herangezogen haben.
Ja, das war anscheinend, du hattest das, glaube ich, erst dann auch schon verlinkt oder in Twitter, ich weiß nicht, wie es ging, bei uns im Discord rum oder so, dass irgendjemand gesagt hat, da hätte es wohl ein Frage-Antwort-Ründchen gegeben oder irgendeiner hätte irgendjemanden gefragt, aber offiziell ist es nicht.
Es gibt keine offizielle Information dazu. Auf Twitter hat einer behauptet, er hätte bei dem Apple-Event in London Apple gefragt und da die Info bekommen. Ja, also natürlich, also klar, wenn ich 16 oder 18 Tops FP16 habe, dann habe ich 32 Tops Int 8, dann wären 38 nur eine minimale Steigerung.
Also so einfach ist es tatsächlich. Also man muss das schon anpassen, gerade das, also man kann nicht einfach zwei Ints in eine FP16 Register reinschmeißen, das funktioniert nicht, aber es ist halt eine kleinere Anpassung und vor allem eine kleinere Rechenleistungssteigerung als das auch wieder mit FP16 hinzubekommen. Also da braucht man schon Änderungen an der Architektur, aber die Leistung steigt dadurch ja nicht entsprechend, wie das vielleicht vermittelt werden sollte.
Also lange Rede, kurzer Sinn, den großen Aufschlag, ich glaube, Apple hat ja gesagt, 50% mehr CPU-Leistung als der M2, von dem das iPad Pro ja kommt. Sie haben ja auch überhaupt keine einzige Referenz zum M3.
Nein, also weil man gezogen. Hat sich halt immer nur auf den letzten Chip aus dem iPad Pro bezogen und nicht auf den letzten Chip aus dem Apple Silicon Sortiment.
Und das große Ding waren halt diese 38 Tops. Sie haben gesagt, da dachte ich auch, nennen Sie jetzt noch einen Konkurrenten beim Namen, aber ich glaube, die Aussage war, das ist mehr als jeder andere Chip in einem AI-PC aktuell. Wir wissen ja,
wir haben gesagt, das ist leistungsstärker als jede NPU in einem AI-PC.
Ah ja, stimmt, weil wir haben natürlich auch GPUs und so weiter und so fort.
Ich frage dich jetzt, wie viele NPUs in AI-PCs gibt es denn aktuell?
Ja, gut, haben wir schon drüber gesprochen. Ryzen, AI, in ausgewählten Ryzen und Ultra-Cores,
Core-Ultras. Und es war natürlich auch wichtig, dass sie da konkret die NPU meinen, denn hätten sie das mit der NPU nicht eingeschränkt, dann würde das natürlich von jeder Grafikkarte zerrissen werden. Aber da gut, darum geht es natürlich nicht. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist eher, okay, wir haben jetzt jede Menge AI-Leistung, aber was machen wir damit? Also Siri?
Weiß ja, ich gut, nicht. Haben sie ja Beispiele genannt, ne, mit, da gibt es ja auch neue Versionen, Nikolas, von, wie heißt das, Final Cut Pro, wo ja. sie ja gezeigt haben, dass sie irgendwie on the fly Personen vom Hintergrund, sag ich mal, erstmal identifizieren und dann auch freischalten können und so weiter und so fort. Ja, also Tops wissen wir im Endeffekt nicht genau, was jetzt dahinter steckt. Ist das Ding wirklich so schnell im Vergleich zum Vorgänger oder nicht? Liegt es nur an einer anderen Bemessungsgrundlage? Du hast schon gesagt, Nikolas, Taktraten wissen wir eigentlich auch nicht. Der Prozess sollte besser sein. Und der hatte ja beim M3, war das ja die, in Anführungsstrichen, große Enttäuschung, dass man da gesehen hat, dass die erste Generation N3 bei TSMC offensichtlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Kann das ein Grund gewesen sein, warum sie dann am Ende dann doch beim iPad so lange gewartet haben, weil sie eben was Effizienteres brauchten als das, was sie in der ersten Generation rausbekommen haben?
Du schüttelst. Würde ich als reine ja. Spekulation erstmal jetzt bezeichnen. Kann man überhaupt, kann ich nichts zu sagen. Also, also im MacBook sind die Prozessoren durchaus effizient. Also,
ja.
Ich meine,
das MacBook hat auch den Vorteil, dass es nicht so effizient sein muss, weil es nicht gejohnny-ived wurde auf das maximal dünnste, kleinste Gehäuse.
Ja.
Wie das jetzt beim iPad der Fall ist.
Ja, der arbeitet ja nicht mehr bei Apple. Also,
ja, ja, ich weiß, nur hatte ich schon Flashbacks, als sie jetzt wieder damit angegeben haben, wie unfassbar dünn das Gerät ist. Und ich, also wow, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir aussieht, wie es bei den Nutzern generell aussieht, aber zumindest bei uns im Team und ich glaube auch im Forum gestern habe ich das gelesen, war eher so der Tenor, warum? Warum muss es unbedingt dünner werden? Wenn wir jetzt uns das 11-Zoll-Modell anschauen, sind wir von 5,9 auf 5,3 mm gegangen. Das ist ne, fantastisch, genau. 0,6 mm eingespart zu haben, aber bringt mir das irgendwas? Hätte man den Platz nicht vielleicht für ein bisschen mehr Akkulaufzeit verwenden können? Weiß ich nicht. Also
gut,
ich
finde, die Diskussion ist so alt wie das Tablet, das Smartphone.
Ja,
das
natürlich. Ja, also ich finde es so einem. Nur ist es halt, finde ich, herausragend, weil Apple ja zuletzt damit aufgefallen ist, dass sie nicht mehr unbedingt das Dünnste in allen Belangen haben wollten. Zum Beispiel, wir erinnern uns ja alle an das MacBook und da die Zäsur mit dem M1-Modell, das plötzlich dicker wurde und jeder fand es gut.
Hm. Nikolas, wie siehst du das? Wir haben das Gerät noch nicht in
der
Hand gehabt.
Also ich kann es insofern nachvollziehen. Genau, erstens hatten wir es noch gar nicht in der Hand. Die ersten hatten es ja in den USA und in London in der Hand und sagen schon, dass sich auch die Verdünnung oder Verringerung der Bautiefe signifikant auf das Gefühl in der Hand auswirkt.
0,6 Millimeter.
Ja, weil du hast halt auch noch das Gewicht dazu und umso größer die Fläche von so einem Produkt ist, finde ich, umso mehr wirken sich Bautiefe und Gewicht auf das subjektiv empfundene
Es ist 22 in der Hand Gramm aus. Leichter geworden.
Ja, aber das wissen wir auch, dass ja, das halt also manchmal einfach, also ich meine es als Titan-Ei, wie heißt das, iPhone Pro? Genau, beide, nicht nur Max.
Ja.
Da sind ist die Gewichtsreduzierung jetzt ja auch nicht so krass absolut gemessen.
Das war das Erste, was ich in der Hand gefühlt habe, wie viel krass leichter es ist, obwohl es auch nur.
Es sind keine 100 Gramm, ne? Es sind 30, 40, 25. Also ich habe es nicht mal im Kopf oder weniger.
12 oder 14 Gramm, also 30, 40 wäre krass, aber es ist auch signifikant weniger in Zahlen, als es sich gefühlt anfühlt. Mhm. Also, und sie wollten halt, schätze ich mal, nicht nur visuell jetzt mit dem Display zum Beispiel so ein komplett neues Erlebnis haben, sondern auch, wenn die Leute das in die Hand nehmen und die Akkus sind größer geworden als beim letzten iPad Pro, das sollte man sich vielleicht auch nochmal anschauen.
Ja, das habe ich auch bei einem, wir wollen ja nicht über Huawei sprechen, aber habe ich es auch gesehen, da gibt es auch dünnere Produkte, deren Akkus größer geworden sind. Das ist nicht unbedingt das, was man aus der Vergangenheit gekannt hat.
Ja, man kann immer mehr Akku reinstecken. Man sagt ja auch bei manchen Leuten, hört man dann, ja, beim Handy, was soll der Kamerabuckel, macht doch einfach die Rückseite gleich tief wie die Kamera und steckt 50% mehr Akku rein. Aber jetzt zum Beispiel beim 11-Zoll iPad Pro sind wir halt von 28 auf 31 Wattstunden Akku hochgegangen. Also ist ja nicht so, dass Apple Akku geopfert hat, sondern sogar noch mehr reingesteckt als vorher. Und beim 13er ist der Akku sogar auch größer geworden. Also kann man, und die Akkulaufzeiten sind, glaube ich, aber laut Datenblatt gleich belassen worden. Also ist es zumindest kein Rückschritt. Und dann finde ich ja immerhin kein Rückschritt bei der Laufzeit plus ein Fortschritt bei der Bautiefe ist doch, ich will nicht sagen Win-Win, aber zumindest kein Lose-Lose.
Nee, das nicht, und auf keinen Fall. Ich würde halt die Debatte aufmachen oder habe sie ja aufgemacht, ob es denn wirklich ein Fortschritt bei der Bautiefe ist, dann jetzt noch 20 Gramm. Ich meine, wir reden hier eh von fast 500 Gramm schweren Geräten. 450 Gramm jetzt meinetwegen und 0,6 Millimeter, ob das dann wirklich nochmal ausschlaggebend ist. Aber ich freue mich auch darauf, das Ding mal irgendwann in der Hand zu haben, vielleicht im Apple Store oder so, aber eher wegen des Displays, weil das würde ich wirklich gerne mal in Person
sehen. Du hast dann halt wieder, sage ich mal, Potenzial für eine Generation, wo du für irgendetwas anderes halt wieder dicker werden musst. Ne?
Also, ja. Es ist vor allem auch das Pro-Gerät, das hatten wir auch noch nicht angesprochen, die iPad Airs, die sind ja jetzt dicker. Die
kommen wir noch, da kommen wir noch zu.
Was ja auch
absurd ist. Gesagt, Nikolas, reingesteckt. Was haben sie denn noch reingesteckt? Also wir haben dieses Tandem OLED, was extrem hell wird. Wir haben den M4 SoC mit mehr Leistung. Lassen wir es jetzt erstmal dabei, höhere Effizienz.
Bisschen größere Akkus,
genau. Dann haben sie ja was reingesteckt, um diesen neuen Apple Pencil Pro zu unterstützen. Nämlich irgendwelche Sensoren, weil der kann ja auch noch mal eine ganze Menge mehr und war ja auch ein großer Teil der Präsentation, drehte sich ja um diesen neuen.
Also bevor wir dazu noch mal kommen zum Zubehör, vielleicht noch kurz zum Tablet. Sie haben ja auch eine Kamera rausgeschmissen, vielleicht noch mal, bevor wir über die Sachen sprechen, die neu dazugekommen sind. Und dann vielleicht doch noch mal, um Fabians vielleicht Kritikpunkt der Bautiefe noch mal anzusprechen. Wir haben jetzt nur noch eine statt zwei Kameras. Also die Ultraweitwinkel ist rausgeflogen. Der LiDAR-Sensor für so räumliche Tiefenmessung ist drinne geblieben, um halt auch diesem AR-Aspekt, den Apple ja ganz gerne in den Produkten umsetzen möchte, dann gerecht zu werden. Ansonsten ist aber halt zum Beispiel sowas wie WLAN, 5G, Thunderbolt 3, das ist alles gleich geblieben. Es gibt jetzt kein Thunderbolt 4 oder sogar 5 und auch kein Wireless Charging zum Beispiel ist auch nicht dazugekommen. Die Geräte sind auch nicht wasserdicht geworden. Wenn man jetzt mal vergleicht, Samsung hat mit der letzten Generation die Tablets genauso IP68 geschützt. Finde ich schon ein Punkt, den man bei dem Pro-Tablet bei Apple vielleicht auch hätte erwarten können.
Gerade oder so, wenn man als Architekt über die Baustelle läuft, so wie es Apple halt ganz gerne.
Ich habe auch schon iPad, was nicht geschützt ist, in der Badewanne benutzt und bin dann halt das Risiko eingegangen.
Leben am Limit.
Genau.
Hat mir schon angesprochen, dass sie das SoC jetzt zusammen mit dem Arbeitsspeicher an der Speicherausstattung skalieren.
Da kommen wir gleich nochmal zu bei den Preisen, Fabian. Nikolas wollte ja gerade noch die Kamera.
Ja, also sie haben die Kamera ist auf eine Linse reduziert worden. Aber ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wie breit das Blickfeld sozusagen von der neuen Linse ist, ob man damit dann die Ultraweitwinkel obsolet sowieso gemacht hat.
AI simulieren.
Apropos Kameras. Die Frontkamera ist jetzt auf der horizontal langen Seite, sodass man nicht mehr quasi von der Seite betrachtet wird, wenn man in einem Teams oder FaceTime-Call
wolltest du sagen, Nikolas.
Und also wie bei einem Notebook sitzt die Kamera jetzt oben in der Mitte, wenn man es im Querformat benutzt. Und Face ID ist weiterhin integriert fürs Entsperren mit dem Gesicht. Und ansonsten ist, glaube ich, es gibt noch ein Graphite-Sheet auf dem Chip, der mit dem kupfernen Apple-Logo auf der Rückseite verbunden ist.
Was sie aber leider nicht in Kupfer ausgeführt haben. Nee,
in der Gehäusefarbe.
So weit ging der Mut dann doch nicht. Und ich glaube, der Trend der letzten Jahre ist auch schon wieder ein bisschen am Abebben. Ich habe einen guten Freund, da war über einige Jahre ist da immer mehr Kupfer in die Wohnung eingezogen. Aber ich glaube, das war vor ein paar Jahren so.
Und wie die, apropos Apple-Logo, wie die ersten Tester, die Testgeräte schon anscheinend in die Hand gedrückt bekommen haben, jetzt sagen, gibt es keine Aufkleber mehr mit Apple-Logo aus Umweltgründen.
Im Lieferumfang.
Im Lieferumfang, ja. Okay. Das ist wohl das erste Produkt, wo die Aufkleber jetzt nicht mehr dabei liegen.
Ja. Gut, ich muss auch sagen, ich habe mich die letzten Jahre aber auch nicht mehr so darüber gefreut, wie noch Anfang dieses Jahrtausends.
Ich habe nie einen von diesen Aufklebern irgendwo hingeklebt.
Als ich sie in meinem allerersten iPod hieß er damals, geliefert bekommen habe. Okay, gut, dann Apple Pencil Pro hatte ich hier schon in den Raum geworfen.
Neues Zubehör, Apple Pencil Pro und neues Magic Keyboard. Fangen wir gerne mit dem Apple Pencil Pro an, der ja eigentlich aussieht wie der Apple Pencil 2, nur dass Apple Pencil Pro hinten draufsteht Und der etwas mehr, nee, er kostet, glaube ich, mit 149 Euro genauso viel wie der Apple Pencil 2, aber ist ja nur zum Air und zum neuen Air und zum Pro, zum neuen Pro kompatibel.
Ja.
Deswegen hat man jetzt ja, glaube ich, insgesamt 4 Stifte, den Original Apple Pencil 1, den 2er, den Pro und den neuen mit USB-C-Anschluss im Sortiment. Und da muss man halt dann gucken, zu welchem iPad.
Genau, wehe dem, du hast alle zu Hause und mehrere iPads gesammelt.
Hat der, ist der ganz alte noch
mit Lightning? Angebot?
Also ist der noch
in Produktion,
in Verkauf? Nee, weil
der liegt bestimmt noch irgendwo im Geschäft.
Ich weiß nicht, ob ihn Apple noch selbst verkauft. Verkauf von Apple direkt, dass den unterstützt.
Ja.
Also.
Ja. Aber es ist schon ein bisschen unübersichtlich geworden, finde ich. Und das iPad-Sortiment war ja meiner Meinung nach auch ein bisschen unübersichtlich. Jetzt haben sie ja zumindest das 9. Generation iPad normal rausgeschmissen und dafür das 10er auf denselben Preis runtergezogen. Aber nochmal zum Pencil Pro zurückzukommen. Der ist ja laut Apple das beliebteste Zubehör, was sich iPad Pro-Nutzer kaufen.
Ja, anscheinend noch auch vor
Hüllen und Tastatur.
Ja, ich hätte auch das Ladekabel.
Eigentlich auch, ja, ich meine, das liegt ja dabei. Netzteil liegt da, glaube ich, nicht dabei, oder? Beim iPad war es zuletzt immer noch dabei, beim Telefon nicht. der hat jetzt einen Sensor im Gehäuse, der dann erkennt, wenn man den Stift drückt. Und da kriegt man dann so eine Palette, sage ich mal, angezeigt, um Tools oder auch die Linienstärke vom Stift auszuwählen oder die Farbe zu wechseln. Und es gibt auch eine Haptik-Engine, also ein haptisches Feedback, wenn man den Stift drückt. Mhm. Und man kann da aber auch so ein Zweimal-Tippen auslösen, kriegt dann auch ein Feedback und kann dann, wenn man zum Beispiel in so einem Malprogramm irgendwelche Formen verändert oder diese Smart-Shapes von Apple da irgendwie nutzt, kriegt man dann auch nochmal ein Feedback. Und ein Gyrosensor ist noch drinne, um Drehungen des Stifts zu erkennen. Und das ist dann bei zum Beispiel so Kalligrafiestiften, die ja auch dann eine unterschiedliche Breite haben.
Je nachdem, also, wie ich ihn halte.
Ja. Und sowas kann jetzt halt auch in den entsprechenden Tools wiedergegeben werden. Und Apple bietet auch eine neue API für Entwickler an, um in ihren Apps dann individuelle Aktionen über Drehen, Drücken auszulösen.
Es wurde irgendwie gezeigt, wie sich dann so ein kleines Rekt an der Spitze des Stiftes auf dem Tablet zum Menü öffnet, wo man dann zwischen normalem Stift, Bleistift, vielleicht Adding, Textmarker, irgendwas wählen kann. Das fand ich schon sehr cool. Also generell würde mich dieser neue Apple Pencil Pro auch reizen. Ich finde die Features, die da drin sind, die sind interessant. Und zum Preis des bisherigen Apple Pencil 2, ich meine, gut, 150 Euro für den Stift, müssen wir nicht drüber reden, aber immerhin wurde es nicht teurer. Ja, nur ist das ja jetzt überrascht. Wirklich nicht rückwärtskompatibel mit bisherigen iPad Pro oder Air. Es muss ja bestimmt eine
nur technische mit dem neuen Grund Air, geben,
warum das so ist. Denn Apple schreibt sich ja immer auf die Fahne, sie wären super ökologisch. Dann müsste das ja, also.
Ja, sie hatten gesagt, dass sie irgendwer, deswegen kam ich ja vorhin drauf, was sie noch reingepackt haben. Irgendein Sensor, haben sie behauptet,
im ist Tablet
auch in den Tablets drin. Ich meine, ich habe das gestern als ich mit der einen Hirnhälfte in der Air-News war, gehört, dass
sie also da irgendwas reingepackt haben. Beim Stream gucken und gleichzeitig News schreiben und Datenblätter anlegen und Bilder hochladen auf einem MacBook und zwei PC-Bildschirmen. Habe ich dann vielleicht auch den einen oder anderen Nebensatz verpasst, muss ich eingestehen.
Gut. Aber zusammenfassend.
Und noch kurz zum Pencil, der kann jetzt auch Wo ist, also dieses Netzwerk für Gerätesuche von Apple, falls ich ihn in der Couch ritze oder.
Mit Ultra-Wideband.
Das glaube ich nicht, aber ich glaube.
Also ich weiß nicht genau, in welcher Couch ritze er liegt.
Ja, genau. aber. Ja, ich meine, im Idealfall ist er ja magnetisch an der Längsseite vom Tablet fixiert und ist ja auch dicker als das Tablet selbst.
Habe ich mich auch schon gefragt, wenn man das jetzt auf den Tisch legt,
dann wird so der, denke ich, mal abfallen.
Ja, dann kauft halt das Magic Keyboard und stellt es halt hin. Also ich meine, ich sehe das Problem jetzt nicht.
Ja, und also alles in allem, es ist eine Demonstration dessen, was technisch möglich ist in einem extrem dünnen Gehäuse, also jetzt nicht der Apple Pencil Pro, sondern das iPad Pro.
Das ist schon so ein bisschen so eine Demonstration tatsächlich, finde ich auch.
Dafür ist es leider auch nicht günstiger geworden, muss man sagen. Also ich habe es hier nochmal, Dennis hat ja heute nochmal eine Übersicht gemacht, was sich so alles getan hat im Portfolio. Mhm. Da gab es das alte iPad Pro, jetzt habe ich da bin ich da weggescrollt, das gab es, jetzt muss man wieder vergleichen.
Speicher,
es, ne? Ja, das macht wichtig. Der Apple immer ganz clever. Es wird, der Einstiegspreis steigt zwar, aber dafür gibt es ja auch mehr Speicher, als es das früher gegeben hat. So ist es hier auch wieder. Es gab das alte iPad Pro 11 mit M2. Mit 128 GB nämlich schon ab 1049 Euro und jetzt gibt es erst bei 1199 Euro los mit 256 GB. Und ja, das sind sogar noch 20 Euro mehr, als es früher waren mit der gleichen Ausstattung. Und beim großen 13 Zoll Modell, da gab es früher auch eine 128 GB Variante für 1449 und da geht's jetzt los bei 1549 für 256 GB. Und das sind aber 30 Euro günstiger als beim Vorgänger. Also ja, so, ich, auch da, wer sich das dann ausdenkt oder entscheidet, dass es diesen Preisvorteil.
Das sind ganz clevere Leute,
ja,
im Marketing.
Das ist ja kein Zufall, dass es beim 11er nicht gibt und beim 13er schon. Ne?
Also, das ist ja immer so, dass
das wird schon komplett durchkalkuliert sein.
Ja, ja. Ja, es ist ja immer so, dass die Preise dann auch, es ist ja, das ganze Sortiment ist ja so ausgelegt, dass wenn du dann zum Beispiel jetzt ein R nimmst und da dann den Speicher verdoppelst, vom Basismodell ausgehend, dass du dann ja auch schon sehr nah am Pro bist, dann denkst du, das kostet nur ein bisschen mehr und dann nimmt man ja vielleicht dann doch das Pro.
Mit weniger Speicher aber.
Nee, mit gleichem Speicher.
Ah, okay.
Das beginnt ja jetzt bei 256. Ja.
Genau. Also wenn man jetzt ein R auf 256 hochkonfiguriert, dann ist man auch schon sehr nah
an einem Pro mit
256, weil das ja das neue Basismodell ist und ja.
Man, was wir jetzt, ich habe es ja eben schon angerissen, ab
einem Terabyte. Sind,
genau. Kriege ich ja jetzt nicht nur, das war ja vorher schon so bei den letzten Generationen iPad Pros, dass man beim Schritt zu einem Terabyte oder darüber hinaus von 8 GB auf 16 GB Arbeitsspeicher geht, der ja auch VRAM ist, weil wir ja einen SoC haben. Ja. Diesmal sind sie nachher noch einen Schritt weiter gegangen und skalieren auch die CPU ein Stück weit mit dem Speicherausbau. Und zwar hat man, wenn man mit 256 oder 512 GB unterwegs ist, nur noch 3 Performance-Kerne und nicht mehr wie vorher 4. Dafür 2 Efficiency-Kerne mehr, 6 Stück statt vorher 4. Wenn man aber den M4 Vollausbau, wenn man so will, haben möchte, M4 Pro und so weiter und so fort, gibt es ja noch nicht mit 4 Performance-Kernen, dann muss man halt eben zu einem Terabyte oder mehr
greifen. Das stimmt, ja.
Und das kostet dann halt auch direkt, wenn ich das iPad jetzt mal auf 1 Terabyte konfiguriere, das 11-Zoll-Modell, dann bin ich schon bei 1.929 Euro. Mhm. Und ich glaube, das Nano-Textur-Glas hatten wir noch gar nicht angesprochen, oder?
Das gibt's auch erst ab 1 Terabyte als 130-Euro-Option, soweit ich weiß.
Dann werde ich
da die noch dann dazu, so wie beim,
wenn ich dann auch noch die Ich-habe-kein-iPhone-dabei-Optionen auswähle und mobile Daten haben möchte, die kosten 250 Euro, das 5G-Modul, dann habe ich dieses kleine iPad 11 Zoll Pro schon auf 2.300 Euro konfiguriert.
Ja, das ist auf jeden Fall sportlich. Ich glaube, 5G ist bei keinem Anbieter so teuer wie bei Apple, also für Tablets als
ist Aufpreis. Ist auch noch teurer als im R, da sind es nämlich nur 170 Euro.
Aber auch 5G.
Also auch nicht so. Ja, weil es geht.
Ja, da ist ja wahrscheinlich dann auch der Pro-Kunde gewillt, mehr auszugeben, obwohl es die gleiche Technologie ist.
Ja, und ich meine, das mit diesen 3 Performance-Kernen, machen wir uns nichts vor. Ich glaube nicht, dass es daran am Ende irgendwann scheitern wird, wenn man nur 3 Performance-Kerne hat. Aber man gibt, ich würde sagen, Apple denkt es von der anderen Richtung und sagt sich, wer dann aber ganz oben ins Preisregal greift, der kriegt dann eben aber auch die 4.
Ja, und das sind ja auch keine individuellen SKUs. Also ich meine, Apple will halt wahrscheinlich auch keine Chip-Ausschussware haben, sondern einfach alles verwerten, was bei TSMC vom Band, sage ich jetzt mal, läuft. Ne? Also nicht jeder Chip wird wahrscheinlich 3, also 4 aktivierbare Kerne haben, sondern vielleicht einen teildefekten Chip will man dann halt auch noch verbauen können. Und
gut. Ich sehe nochmal die Preise, also das 13-Zoll-Modell geht von 1.549 bis 3.009 Euro. Das
plus Nano,
ja,
die hab ich, mit das allem, hab ich
was nicht, geht. Ja. Ach nee, plus Nano, das ist ja noch
das gar nicht ich drin. Noch gar, ja, das wäre sonst ein bisschen zu viel gewesen fürs Datenblatt. Ja.
Die Preise sind natürlich absurd. Nichtsdestoweniger waren die Kommentare, sind mittlerweile ja auch fast 300, ja, sehr zweigeteilt. Also viele Nutzer, Leser, Zuhörer, wir sehen dieses von Apple hingelegte technologisch sicherlich sehr weit vorangeschritten, auch hier und da innovative Produkte als das Punkt und sind auch gewillt dafür, wirklich also wir haben viele zumindest haben viele unserer Leser gestern schon eine Vorbestellung gemeldet.
Ja.
Erstaunlich viele. Und dann die andere Seite, die natürlich sagt, Himmel hilf, wenn ich mir die Preise angucke und das dann mit einem MacBook vergleiche. Oder man kann es dann ja wieder bis auf die Kugel Eis zu D-Mark-Zeiten runterrechnen. Ja, es ist halt unfassbar kostspielig, sich so ein aktuelles iPad Pro zu kaufen.
Ja, also war ja zuletzt iPad Pro-Nutzer zu M1-Zeiten, das 12.9er mit Mini-LED-Display. Und ich muss schon sagen, dass es war halt das Gerät mit der, also von allen Geräten, die ich hatte zu der Zeit keinen Gaming-PC, das Gerät mit der höchsten Leistung und dem besten Bildschirm, das ich hatte. Und es war auch mein Favorit zum Beispiel für Bildbearbeitung, gerade weil es den in meinem Portfolio von Geräten besten Bildschirm hatte und ich auch ganz gerne Bilder durch Anfassen sozusagen manipuliere bei Farben und so weiter. Es ist halt schon ein extrem leistungsfähiges All-in-One-Gerät, was die meisten Leute allerdings überhaupt nicht brauchen und deswegen ja auch nicht gezwungen werden zu kaufen sozusagen. Also ich will gar nicht wissen, was das Display im Einkauf kostet. Das soll natürlich jetzt nicht den Endpreis rechtfertigen, weil Apple hat laut letztem Quartalsbericht 46% Bruttomarge. Also da ist auch noch ein bisschen Gewinn übrig für Apple, aber
Also Bruttomarge muss man vielleicht auch nochmal erklären. Das ist letztendlich das, was übrig bleibt, wenn ich vom
Verkaufspreis noch nicht abgezogen.
Genau, und vom Verkaufspreis dann aber auch die variablen Kosten abziehe und nicht gucke, was Entwicklung und so weiter und so fort
alles ist. Ja, also R&D ist da noch nicht mit drin und Werbung und alles.
Aber die Geräte über den Daumen gepeilt kosten natürlich nicht ansatzweise so viel, wie Apple dafür einnimmt. Und das bedeutet aber nicht, dass man unbedingt immer so viel mehr nehmen kann. Andere Hersteller gehen pleite, weil sie nicht in der Lage sind, ihre Produkte zu dem Preis der eingesetzten Rohstoffe zu verkaufen. Ja, aber
High-End-Ware geht halt aktuell immer. Hm. Also es ist so, ohne da jetzt zu stark gesellschaftspolitisch zu werden, so wie die Gesellschaft sich auch ein bisschen in Geringverdiener und sehr Gutverdiener spaltet, so sind halt auch die Elektronikprodukte die letzten Jahre entstanden. Hm. Sehr teuer oder sehr günstig. Die Mittelklasse ist irgendwie so nichts Halbes, nichts Ganzes. Hm. Und iPhone Pro und iPad Pro verkaufen sich
Wie geschnitten Brot.
Ja. Und da hattest du auch gerne News gemacht. Du hattest doch zuletzt die Meldung, dass
zu das den iPhone
15 Pro Max
das beliebteste
Smartphone ist aktuell.
Das teuerste Smartphone von Apple war auch das beliebteste Smartphone auf der ganzen Welt. Also.
Na, zum Glück ist es mir ja ein Stück zu groß. Aber noch ein Aspekt wollte ich ansprechen. Jetzt haben wir gesagt, leistungsfähig braucht nicht jeder. Was oft angesprochen wurde in den Kommentaren war, naja gut, wenn es jetzt auch noch, ich sag mal, macOS hätte, was es nicht haben kann, soll, darf, muss. Man kann ja mit der ganzen Leistung da eigentlich nichts machen. Gut, du hast schon gesagt, natürlich kann ich da Bilder manipulieren. Ich kann Final Cut Pro drauflaufen lassen und so. Das geht alles. Ich kann Musik, es docken.
Ja, ich kann Bildschirm
anschauen. Es geht sehr vieles, aber man hat immer das Gefühl, und das ist ja jetzt nicht nur bei diesem iPad so, das hat ja noch keiner wirklich in der Hand, um damit produktiv zu arbeiten, aber auch schon die letzten iPad Pro-Generationen war es immer mehr das Gefühl, dass eigentlich nicht mehr die Hardware limitiert, sondern die Software. Und ich glaube, es braucht gar nicht unbedingt macOS, das ist auch nicht zugeschnitten auf die Touch-Bedienung, aber iPadOS bräuchte einfach ein sehr, sehr großes Update. Denn ja, es geht sehr, sehr vieles, aber es geht halt auch sehr viel unbequemer, als man das vielleicht mit einem MacBook oder einem PC oder
was auch immer Multitasking und so,
man merkt schon Limitierungen.
Ja, also ich meine, Stand jetzt ja. Mal gucken, was iPadOS 18 in einem Monat bringt. Ja. iPadOS wird auch zur WWDC kein macOS sozusagen.
Ja, das ist klar.
Aber ich glaube auch, dass jetzt hier das iPad Pro schon so ein bisschen dem nächsten Apple-Event vorausgegangen ist. Ich habe ja also das M1 iPad Pro, das große Modell damals, über ein Jahr quasi als Main Device für Events und Messen genutzt. Also ich habe darauf Artikel geschrieben, Bilder bearbeitet, Videos zugeschnitten. Ich habe es auch mal im externen Monitor und mit Tastatur und Maus benutzt. Ich muss sagen, ich habe da selten jetzt was vermisst, aber als vielleicht noch extremerer Nutzer stößt man dann vielleicht doch an die eine oder andere Limitierung, die ein MacBook mit macOS nicht hätte. Und dass mehr ja immer noch geht, zeigt ja auch so ein bisschen das Umfeld, sage ich mal jetzt auch, Galaxy Tab S9 von Samsung hat einen Desktop-Modus. Also ich kann ja da neben der normalen Android-Oberfläche auch in den Desktop-Modus mit Taskleiste.
DeX, eine Desktop-Experience.
Ja, das DeX, genau. DeX, ja. Mit Taskleiste und Startmenü und frei verschiebbaren Fenstern, um so ein bisschen so eine Art Windows zu haben. Mhm. Und ja, so einen Desktop-Modus für iPadOS, der dann macOS so ein bisschen nachempfunden ist, wäre sicherlich etwas, was Apple-Kunden im Pro-Segment auch erfreuen würde.
Ja.
Und die Kritiker so ein bisschen ja.
Ja. Ja, und aber gut, und dann hat am Ende aber, und da ging die Diskussion in den Kommentaren ja gestern auch so ein bisschen drum, ne, wenn ich das kaufe, dann kann ich mir ja auch schon ein MacBook Pro sogar kaufen und so weiter und so fort. Und Apple hat halt auch beide Kategorien, die müssen irgendwie auch zusehen, wie sie die nicht.
Ja.
Ja, gut. Kommen wir mal zu der Alternative.
iPad Air vielleicht dann doch.
Genau. Eher. Die wurde ja gestern auch general überholt, ne? Nicht general überholt, weil das kleine iPad Air 11 hat die identischen Gehäuseabmessungen wie der Vorgänger, hat dieselben Kameras wie der Vorgänger, hat allem Anschein nach auch dasselbe Display wie der Vorgänger. Wobei, nee, ist es jetzt laminiert, habe ich irgendwo
gelesen. Das Air war schon immer laminiert.
Okay.
Nur das normale iPad ist immer noch nicht laminiert.
Okay.
Und ist damit immer, für mich halt. Und
wird wahrscheinlich nicht kaufbar, auch nicht laminiert geworden gewesen sein demnächst. Nee. Ja, also das neue Elva ist letztendlich das alte Elva jetzt mit dem M2 statt dem M1
SoC. Neue Lautsprecher, neues WLAN, glaube ich noch.
Genau, Wi-Fi 6E. Es gibt optional für 170 statt 250 Euro 5G. Es gibt auch dort die 12-Megapixel-Frontkamera in der, wie sagen Sie
Landscape mal,
in der Landscape-Mode oben. Ja. Ja. Es gibt aber kein Face ID, das bleibt dem Pro vorbehalten. So heißt es.
Touch-ID im Power-Button gibt es stattdessen.
Genau, Touch-ID gibt es im Power-Button. Es gibt jetzt auch Optionen von 128 bis 1 Terabyte. Das war früher nicht möglich. Da musste man, wenn man so gesagt hat, ich will 1 Terabyte, musste man auch da zwangsläufig zum Pro greifen. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.
Aber die größte Veränderung.
Ja, jetzt bitte, die größte Veränderung ist
die
größte.
Ist ja die neue Größe mit 13 Zoll.
Ja.
Sie haben ja während der Keynote, das war ja keine Keynote, aber während des Videostreams gesagt, dass beim iPad Pro 50%, gesplittet, zum großen Modell greifen, und ich denke mal, ein großes iPad Air wird sich auch sehr gut verkaufen und ist ja auch teurer, und wenn nur die Hälfte der Nutzer jetzt statt zu einem 11 Zoll zu einem 13er greift, hat Apple ja direkt.
Ja, es sind 200, da sind, wir finden auch hier die 250 Euro
mehr Umsatz gemacht.
Hier sind sie jeweils zwischen 11 und 13 Zoll, sind es immer 250 Aufpreis und 5G dann immer 170 Euro.
Also ich habe definitiv im Familienumfeld schon jemanden, der ein iPad Air 13 Zoll gerne kaufen möchte und jetzt nur noch
von dir die Absolution
braucht. Bei Zubehör und Farben und Speicherkonfiguration am Entscheiden ist.
Ja.
Also von daher.
Und worauf verzichtet der dann? Ja, auf OLED? Ja, auf 120 Hertz, weil das iPad Air bleibt eben auch bei 60 Hertz. Also nicht, wie heißt das, ProMotion Display. Mhm. Er verzichtet auf den M4 SoC und damit auch die AI-Leistung.
Thunderbolt gibt es auch nicht.
Thunderbolt gibt es nicht, genau. Und es kann aber trotzdem, das wurde vorhin schon angesprochen, er kann den Apple Pencil Pro nutzen, weil das ist ganz interessant. Ja, da hatte Dennis auch gestern gesagt, Apple hat ja gesagt, das Air soll mehr Pro werden, und dann war es nur konsequent, dann zu sagen, okay, dann kriegt das Air eben auch den
Pro-Stift. Ja, also für ein Zeichen- und Mal-Tablet muss man ja auch nicht unbedingt vielleicht zum Pro greifen, wenn man nicht diese absolute Spitze in Sachen Display-Technologie benötigt. Und Apple-Displays jetzt auch ohne OLED-Technologie sind ja eigentlich bekannt dafür, farblich und so weiter gut abgestimmt zu sein. Also ein sag ich mal, eine Art kalibriertes und exaktes Display erhält man ja auch bei einem Air.
Ne? Ja. Also. Gut.
Dann die Frage hier wie eh und je, ob nicht ein Pro der Vorjahre.
Das ist natürlich
immer eine Option. Und dann ist man wieder am Vergleichen, und wenn ich den Speicher verdoppel.
Das kriegt man natürlich im Einzelhandel immer noch. Apple selbst verkauft beim Pro jetzt nicht mehr die Vorgänger, und auch das Air, das alte, haben sie rausgenommen. Es gibt ja nur noch das. Es gibt jetzt iPad. Nur noch die jeweils aktuellen Produkte. Weil das iPad 9 ist nicht mehr da, das haben sie rausgekickt gestern. Es gibt iPad 10, das alte iPad Mini und das neue Air und das neue Pro.
Ja. Gut, und wenn ich dann mit dem Air mich zufrieden geben könnte, dann kann ich schon mit 128 GB bei 699 Euro einsteigen. Da habe ich gestern noch geschrieben in meiner News, damit ist es sogar ein bisschen günstiger geworden. Ein bisschen teurer geworden, richtig. Und jetzt hatten wir vorhin, mussten wir selber nochmal nachfühlen. Mhm. Nee, im Vergleich zum letzten offiziellen UVP ist es günstiger geworden, weil Apple Ende 22 mal ordentlich was obendrauf geschlagen hat innerhalb der Serie.
Als das iPad 10 und das iPad Air erneuert wurden.
Pro erneuert wurden, genau. Mit M2. Da haben sie beim iPad und beim Air und beim Mini
100 Euro jeweils draufgeschlagen. Ja. Aus mir unbekannten Gründen ist auch komplett an mir vorbeigegangen, bis heute, dass die einfach mal zwischendurch 100 Euro teurer wurden.
Und deswegen sind sie jetzt günstiger geworden.
Aber nicht zum alten Originalpreis verglichen. Ja. Ja.
Gut. Dann lohnt es sich also jetzt schon, das neue Pro und das neue Air im Herbst mal genau zu beobachten.
Ja, sollte man jetzt öfter auch mal vielleicht auf die alten Produkte bei den Preisen zumindest schauen.
Ja, und wer da aber jetzt auch im Speicher in die Vollen geht, ich gucke gerade nochmal, ne, mit 5G-Modul, dann bin ich beim Kleinen bei 1,499. Also ja, noch weit von 3000 entfernt. Und beim großen 13 Zoll bei 1,749, also auch noch unter 2.000 Euro.
Das Air ist ein ziemlich teures Tablet geworden jetzt. Also ich meine, also ich weiß jetzt nicht mehr, was das allererste Air gekostet hat, aber in die Ecke ist er jetzt mehr das normale iPad gerückt. Das hat das Air-Design, aber nicht so, hat aber leider nicht das laminierte Display. Mhm.
Und ja, das neue Air, gerade auch die größere Variante, ist, denke ich, dann auch einfach an die Leute gerichtet, die bisher einen Pro hatten, denen das neue Pro aber zu teuer ist in der entsprechenden Konfiguration.
Oder man will also einfach mehr Bildfläche.
Wir haben nicht nur das Upselling, sondern wir haben auch einfach, dass das Produktportfolio preislich halt alles in der Kategorie nach oben
gerückt
ist.
Ja, gut. Haben wir die iPads, glaube ich, allumfassend abgehandelt?
Also, was man ja schon vorwegnehmen kann, wir werden das im besten Fall das Pro, ich weiß nicht, ob wir alle bekommen werden, aber wir haben Testgeräte
im
angekündigten Zulauf. Also wir haben noch keinen Live-Vertrag unterschrieben, aber uns sind da gewisse Dinge in Aussicht gestellt worden und wir haben auch schon einen Termin bei dem Unternehmen mit dem Apfel-Logo, um sich die Geräte dann mal in Berlin im Hands-on anzugucken. Im Regelfall erhält man dann dort auch ein Leihgerät, aber versprechen möchte ich es jetzt hier im Podcast noch nicht, solange ich es nicht in der Hand habe. Und dann wird es auch einen Test bei uns geben, vielleicht nicht ganz so früh wie bei den größten US-Medien, die es jetzt schon in die Hand gedrückt bekommen haben, aber wir werden uns der Sache auch annehmen. Und das Gleiche gilt übrigens dann auch fürs Pixel 8a von Google.
Genau, lass uns darauf doch
noch. Das soll heute von DHL noch geliefert werden.
Wir stehen beide quasi schon am Mikrofon, um direkt zur Tür zu rennen, wenn DHL hier unsere illustre Runde stört. Ja. Das wurde ja gestern auch noch vorgestellt, in der Tat. Gab es große Überraschungen, Nikolas? Das A ist ja immer ziemlich nah dran gewesen zuletzt an den Nicht-A-Modellen, die ja dann immer schon eine ganze Weile, nämlich seit dem Herbst, verfügbar sind.
Ja, also Pixel 8 und 8 Pro gibt es seit Herbst 23. Und jetzt ist das 8a hinzugekommen und es kostet natürlich an der UVP, am UVP gemessen, weniger als das 8er, aber am Straßenpreis gemessen, glaube ich, sind es nur 20 oder 30 Euro Unterschied, sodass es echt schwierig wird, das A zu empfehlen, weil das 8 hat dann noch ein bisschen bessere Kamera, edleres Gehäuse, ein bisschen besseres Display, ich glaube sogar einen etwas größeren Akku, schnelleres Laden und es ist eine kleine Lücke nur zwischen diesen beiden Geräten, aber Google selbst misst sich natürlich immer am UVP. Und ja, die großen Änderungen beim 8a sind jetzt 120 Hertz OLED-Display. Es ist zudem ein Display, was deutlich heller werden kann. Es soll auch farblich besser kalibriert sein. Und man kriegt den Tensor G3, also Googles eigenen Prozessor. Den auch schon die anderen hatten, genau. Also das hatten sie ja schon im letzten Jahr so gemacht, dass das A-Modell beim Prozessor kein Downgrade erfährt, sondern da auf der gleichen Ebene wie die Pro und Modelle steht. Und Ansonsten hat Google noch den 7-jährigen Update-Support mit übernommen. Das heißt, man kriegt 7 Jahre neue Android-Hauptversionen, monatliche Sicherheitspatches und die ungefähr quartalsweise verteilten Feature-Drops für Android. Und also es ist ein gutes Gesamtpaket, kostet 549 Euro. Aber es ist halt meiner Meinung nach zu nah jetzt preislich am 8er, sodass man durchaus auch mal im Computerbase-Preisvergleich nach einem 8er gucken kann und dann sieht, dass man nur unwesentlich mehr ausgibt und ein besseres Gerät erhält.
Ich meine, auch da, das können die einfach mittlerweile. Ne? Das ist ja auch wieder kein Zufall. Der Straßenpreis der aktuellen oder von 8 und 8 Pro liegt ja auch nicht nur da aus Zufall, sondern weil natürlich Google auch zuletzt den Einkaufspreis für den Großhandel, die Händler, weiß der Geier, was gesenkt hat. Insofern steuern sie den ja auch. Und somit wissen sie jetzt zu Anfang, okay, wer jetzt 30 Euro spart und ein 8a kauft, der wird Google wahrscheinlich trotzdem mehr in die Kasse spülen an Marge, als wenn er jetzt zu dem bereits reduzierten Preis
8
Pro kauft. Ja, ja. Das nimmt man dann auch ganz gerne mit. Und hinten raus nimmt man dann aber auch ganz gerne mit, dann mit dem 8a natürlich noch einen viel niedrigeren Preispunkt belegen zu können und dann immer noch möglicherweise mehr rauszuholen als mit einem 8
oder einem 8 Pro. Googles Telefonsparte ist ja schon deutlich gewachsen, auch wenn sie immer noch ein kleiner Player sind, wenn man das jetzt mal mit Samsung, Apple vergleicht. Aber die haben ja auch ähnliche Markttaktiken wie wie diese Konkurrenz, ne? Also jetzt Apple oder Samsung, so dass man ja vom 8a nicht viel hat zum 8 und vom 8 wiederum nicht viel zum 8 Pro und
aber diese ganzen KI-Sachen haben sie da jetzt ja auch nicht groß rausgestrichen, ne? Also KI ist ja das Stichwort der Stunde für Google.
Ja, nee, das ist ja über den Tensor G3 und dann und natürlich auch über das Android 14, also nennen wir es Stock Android, aber effektiv hat ja Google mit so einer Art Pixel-Version von Android mit exklusiven Features auch. Und da bieten sie 1:1 das an, was auf dem 8er auch angeboten wird, vor allem bei Kamera. Natürlich die Generative AI-Geschichten über den Magic Editor von ihnen, wo ich ja Bildinhalte komplett verschieben kann und dann die daraus entstandenen Lücken wieder mit Gen AI auffüllen kann.
Ich erinnere mich an deine Vorführungen hier.
Ja, ich kann genau Gruppenfotos machen und dann ein finales Foto mit den Gesichtern aus den Einzelaufnahmen zusammenstellen, was sehr gut
Google funktioniert hat. Was Google auch krass bewirbt aktuell. Und da habe ich meinen Kindern die Tage noch mal, als sie gesagt haben, irgendwo lief das mal, was ist das denn? Also ich gesagt, ja, das habe ich euch doch damals schon gezeigt, hier mit dem Foto mit Nicolas Frank und mir im Büro, wo wir das schon mal
gemacht haben. Ja, wo ich ja mit Absicht quasi weggeguckt habe und einer hat Krimi geguckt und dann in anderem Bild
jeder
mit
Und am Ende haben wir alle nur gestrahlt.
Ja, und wir hatten trotzdem keine Frankensteins monstermäßigen Nähte am Hals sozusagen, wo die Köpfe zusammengefügt wurden.
Aber ganz ehrlich, meine Schwiegermutter hatte eine relativ große Familie neulich zum Geburtstag mal wieder ein Familienfotoshooting geschenkt.
Ja.
Und natürlich muss der Fotograf dann manchmal nochmal ein Foto machen, weil er sieht, dass jemand die Augen geschlossen hatte oder nicht. Aber ich kann dem immer noch sehr viel abgewinnen, wenn ich weiß, rückblickend, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und dass man
es ist ja kein Foto,
eine gemeinsame was Zeit
eine Szene zeigt, die jemals so in echt passiert ist.
Ne? Genau. Also, und die dann halt auch einfach, es mussten sich nicht alle die Mühe geben, mal diesem Foto für die Großmutter einmal die Aufmerksamkeit zu schenken oder so. Ganz nettes Feature, aber ich kann, weiß ich nicht, bisschen spooky ist es dann am Ende eben auch.
Das ist ja dann fast schon. Ja, was ist überhaupt noch ein Foto sozusagen, was mit einem KI-gestützten Smartphone geschossen wird? Ne?
Also gut, da steht dann auch ein Test an, wenn dann irgendwann geliefert
wird. Also was man sagen kann jetzt, dass Google der Presse ein Embargo für den 13. Mai vorgeschrieben hat. Wir haben heute den 8. Mai. Es wird auf jeden Fall sportlich. Mhm. Wir versuchen rechtzeitig
morgen ist Test. Feiertag.
Morgen ist Feiertag, auch wenn ich da tatsächlich noch einen Termin habe, ich gebe Gas und ich hoffe, bis Montag, Uhrzeit, weiß ich jetzt gerade nicht, irgendwann mittags oder abends, darf es dann online gehen. Und im Endeffekt muss ich natürlich auch, kann ich ja schon vorwegnehmen, dass man da ja jetzt nicht alles von Grund auf neu testen muss, weil es halt wirklich viel vom A8er übernimmt und ja. Hm. Bisschen die Kamera testen, bisschen Akkulaufzeiten, bisschen Display ausmessen.
Ein bisschen,
ja. Bisschen hier, bisschen da und dann muss es nur noch geschrieben werden und dann ist der Test fertig.
Ja, aber immerhin machst du ja, wenn du Fotos machst, die jetzt mittlerweile nicht mehr im komplett luftleeren Raum. Das war vielleicht auch ganz nett. Ich erinnere mich an deine Covid-Fotos aus Berlin-Mitte von der Museumsinsel, wo kein Mensch war.
Ja,
mittlerweile lebt die Stadt wieder. Ja. Gas geben, hast du gerade gesagt.
Ja.
Fabian, K-CPUs.
Sie dürfen doch
Gas geben. Statement kam rein, Eilmeldung.
ja, Breaking News. Ja. CB Breaking News. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, dass wir da vielleicht diese Woche drüber widersprechen, weil es da ein offizielles Statement möglicherweise von Intel gibt. Ich habe mich hier vorhin hingesetzt und bin davon ausgegangen, es gibt kein offizielles Statement von Intel, weil es jetzt ja nur wiederum ein geleaktes Statement gab, was an die Mainboard-Hersteller gegangen ist, aus mehreren Quellen bestätigt, was da besagte, dass alle Mainboard-Hersteller auf 600 und 700 Chips setzen, bis zum 31. Mai, also Ende Mai, ein Default-Profil implementieren müssen, was also immer aktiv ist, wenn der Nutzer nicht aktiv eingegriffen hat. Und dazu wurden dann nochmal so ein Baseline-Profil, ein Performance-Profil und ein Extreme-Profil geteilt. Und dieses Baseline-Profil bestätigte diese 125, 188 Watt für einen Core i9, Fabian, wo ich letzte Woche noch gesagt habe, oh, das glaube ich nicht. Das, was Gigabyte nämlich schon umgesetzt hat.
Das wäre halt auch wirklich hart gewesen für alle, die sich diese Produkte gekauft haben.
Ja, es gibt es trotzdem, dieses Baseline-Profil. Da gibt es ein Performance-Profil, was beim Core i9 125, 253 Watt setzt. Also was auch etwas tut, was Intel ja damals mit der 12. Gen schon ausgehebelt hatte, indem sie gesagt haben, also der Betriebsmodus der Wahl sind PL1 gleich PL2 gleich 241 Watt damals bei der 12. Generation, den großen CPUs, und 253 Watt dann bei der 13. und 14. Generation. Also dieses Performance-Profil, das sieht dann immer noch vor, dass die CPU nach einer gewissen Zeit oder wenn sie im Durchschnitt 125 Watt verbraucht hat, auf 125 Watt zurückfällt. Aber es gibt auch ein Extreme-Profil, was dann eben genau dieses PL1 gleich PL2 gleich jetzt aktuell und in der letzten Generation 253 Watt setzt. Also das, was Intel damals als das ist jetzt so, nimmt das bitte auch zum Testen verkauft hat, auch weiterhin anbieten wird. Und jetzt hat Intel heute ein Statement veröffentlicht, weil denen das Ganze nämlich so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, weil die immer nur mit den Mainboard-Herstellern kommuniziert haben, die dann wiederum
wurde irgendwas durchgestochen und dann
ja, das wurde Teil. Genau. Ja, und auch die BIOS-Updates sind ja schon da. Und bei Asus ist es ja so gewesen, dass da nicht, wenn man Baseline geladen hat, ein Rückschritt auf 125 Watt oder ein Deckel bei 188 Watt auf dem Core i9 erfolgt ist, sondern da war dieses 253 gleich 253 Watt gesetzt. Bei Gigabyte war es aber nicht so. Und jetzt kam halt dieser Leak mit dieser Baseline, wo auch wieder 125, 188 drin stand, haben alle gesagt, okay, dann hat Gigabyte, war ja auch dann mein Fazit am Montag, hat wohl schon alles richtig gemacht. Und jetzt hat Intel erklärt, ah, Moment mal, und das ist jetzt das erste öffentliche Statement von Intel zu dem Thema, weil hier, ich lese das ganze Statement jetzt nicht im Wortlauf durch, wenn der Podcast online ist, könnt ihr das auch bei uns nachlesen, da ist die News längst online. Sie sagen quasi, naja, also erstmal ist Baseline Profile nicht das, was wir als Intel Default Settings ansehen. Da dürft ihr sowieso nicht alles durcheinander werfen. Und außerdem ist das, was jetzt als Intel Baseline Profile in den BIOS Settings auftaucht, das ist ja gar nicht das, was wir jetzt letztendlich von den Mainboard-Herstellern wollten, dass sie es implementieren, sondern das ist so eine alte Guidance, die es mal gegeben hat. Und für die Core i9, die großen, gilt das Profil sowieso nicht. Da gibt es das nicht. Da gibt es nur Performance und Extreme, wie ich es gerade beschrieben habe. Einmal mit Performance, ja, kurzfristig 253 Watt, langfristig 125, was man in keinem BIOS von irgendeinem klassischen Retail-Gaming-Board jemals gesehen hat ab Werk. und das Extreme BIOS, was ja da keinen, naja, dieses Limit dauerhaft setzt. Aber, und da bin ich jetzt wirklich gespannt, was Intel dann wiederum macht in Zukunft, es gibt kein Profil, was offiziell zumindest dauerhaft darüber hinausgeht. Und das gab es ja früher auch nicht. Und ich stelle mir jetzt halt die Frage, ob Intel in dem Zuge jetzt aber dafür sorgen wird, dass das auch nicht mehr passiert. Und dass so ein Core i9 in Zukunft abgesegnet im Extreme-Profil dauerhaft 253 Watt und im 10-Millisekunden-Bereich 380 Watt verbrauchen darf. Was aber auch weniger sind, als wir irgendwo mal gesehen haben mit über 400 noch was Watt. Oder ob es dann wieder Hersteller gibt, die es am Ende aushebeln, weil sie, wie Intel ja auch schon wohl gegenüber Mainboard-Herstellern verlangt hat, dem Nutzer klar machen über offensichtliche Warnungen, dass er jetzt die Spezifikationen verlässt. Ja, es ist jetzt das, was ich hier gerade, während wir uns über das iPad und das Pixel unterhalten haben, probiert habe, daraus abzuleiten. Ich muss ja das auch alles dann nochmal im Detail durch den Kopf gehen lassen. Zeigt ja aber eigentlich auch nochmal die Misere. Ja, Intel hat sich ewig nicht gemeldet, dann haben sie da irgendwelche Vorgaben gemacht, was Mainboard-Hersteller jetzt umsetzen müssen. Dann gab es Baseline, Beta und Final BIOS-Varianten von Asus und Gigabyte, die unterschiedliche Sachen gemacht haben, die beide nicht Default waren. Auch wenn dieses Statement, was geleakt wurde an Mainboard-Hersteller, lautete, es muss Default sein. Und jetzt muss sich Intel, bevor sie eigentlich nochmal konkret aufs Problem eingehen und was vielleicht mit den Leuten ist, die eine CPU haben, die nicht mehr stabil läuft, weil sie eben durch Out-of-Spec-Betrieb gealtert sind, was mit den Leuten ist, bevor sie da mal irgendwie was klären, müssen sie jetzt erstmal öffentlich erklären, dass das, was da aktuell über die Mainboard-Hersteller läuft, irgendwie auch wieder nicht das ist, was sie eigentlich wollten, sagt zumindest Intel. Und dass es doch für den Core i9 ganz anders ist und da gibt es ja diese 188 Watt nicht und so weiter und so fort. Ich frage mich natürlich trotzdem auch, wenn ich mir das gleich angucke, der Core i7, der hat auch seit zwei Generationen, glaube ich, 253 Watt gesetzt als oberes Limit und jetzt in der 14. Gen mit den mehr E-Cores braucht er die ja auch unter Last. Also da nutzt er sie aus, das hat der andere nicht gemacht. Und was ist jetzt mit dem, weil wenn ich das jetzt hier so richtig überblicke, steht der da noch nicht drin. Was ich nur noch gerade sehe, das Extreme-Profil bei den KS-CPUs der letzten zwei Generationen sind dann diese 320 Watt. Also auch das wird Intel in Zukunft weiter allem Anschein nach offiziell absegnen als ein Extreme-Profil, was aber dann offensichtlich bei den Core i9s noch gesetzt werden muss. Denn das, es gibt hier noch so einen Stern halt an diesem Baseline-Profile. Ich habe gesagt, das gibt es nicht. Da hat Intel gesagt, Baseline Power Delivery Profiles are not recommended for 13th and 14th Gen SKU Processors. Also, da empfiehlt Intel nicht, dieses Profil zu nutzen. Hat es interessanterweise dann aber auch in dieser Tabelle, die sie veröffentlicht haben, für die K-CPUs gar nicht spezifiziert. Also da stehen jetzt keine Watt kurz- und langfristig. Nikolas bestätigt, dass ich hier nicht irgendwie vorbeigucke.
Ich bin noch am Leben. Es gibt nur Performance- und Extrem-Profile für K und KS.
Ja, es gibt ja auch das Baseline, was sie halt nicht empfehlen. Und damit da jetzt nicht 125, 188 Watt stehen, weil sie es ja auch nicht empfehlen, das ist ja irrelevant, haben sie es nicht draufgeschrieben. Das Thema ist nicht ausgestanden.
Aber NA heißt ja not applicable wahrscheinlich. Also trifft hier drauf nicht zu.
Ja, aber ich habe ja den Stern gerade vorgelesen. Das ist not recommended.
Ja, deswegen ist es halt auch deswegen gibt es halt auch keine Werte in der Tabelle. Weil es sowieso nicht anzuwenden ist, sozusagen. Und,
gut. Also zumindest Gigabyte muss da ja dann für den Core i9 nochmal ran. Wir haben ja zum Letzten sowieso eigentlich immer nur über den Core i9 geredet und theoretisch auch über den Core i7, weil der ja die gleichen Limits hat. Der Core i5 hat ja bis jetzt aber auch andere Limits. Da muss man eh nochmal gucken, wie sich Intel damit jetzt. Und Fabian, möchtest du dem noch was hinzufügen oder können wir das Thema diese Woche damit schließen, dass das alles noch ganz schön im Fluss ist? Wir werden ja jede Menge Mainboard-Updates sehen und ich glaube, wir werden nie einen einheitlichen Stand haben, was die Mainboards da dann abwerfen.
Das glaube ich auch nicht. Und nee, das wäre jetzt auch mein Fazit gewesen. Intel hat das jetzt erstmal wieder rausgegeben, was dann jetzt passieren wird, wie sich das dann tatsächlich in der Praxis zeigen wird, ob es da Unterschiede überhaupt geben wird. Ich meine, es wurde ja auch schon wieder gefordert, dass wir alle Benchmarks neu machen, die wir jetzt mit einer Intel-CPU gemacht haben, so gefühlt. Aber
ja, und da möchte ich aber nochmal anmerken, dass wir die Seite sind oder die Publikation, die seit ich weiß nicht wie vielen Jahren die Dinger mit ohne Limit, offiziellem obersten Limit, reduzierten Limit, TDP, 65 Watt, 88 Watt, also was ich die letzten Jahre hier teilweise abends, weil das halt immer wieder zum Rechner gehen, nächsten Benchmark, kann man ja so ein bisschen parallelisieren mit seinem Leben, was man sonst ja probiert, noch irgendwie parallel zur Arbeit zu führen, was ich da an Stunden und ich denke mittlerweile fast Wochen an Zeit reingesteckt habe, um die neuesten CPUs von Intel vom i5 über den i7 über einen i9 pünktlich zum Start in allen möglichen Power-Profilen, also das haben wir schon immer gemacht, aber für mich ist es jetzt halt Stand heute auch immer noch kein Stand, wo ich sage, okay, gib mir jetzt das BIOS, ja, wo das, was Intel hier umgesetzt hat, drin steckt, zumal ja hier mit dem Sternchen und dann ist es not applicable, ja, okay, aber wenn ich mir das Gigabyte BIOS jetzt nehme, dann kriege ich ja die 125, 188 Watt auf dem Core. Nein, also, ja.
Oh. Sind dann da auch Strafen vorgesehen für die Mainboard-Hersteller, wenn sie das sich nicht daran halten? Ja, kriegen sie dann kein Werbebudget mehr von Intel zum Beispiel?
Ja. Aber ich sehe gerade, Volker hat es unten noch erwähnt in der News, da hatte ich heute Morgen noch schon eine E-Mail gesehen, der BIOS, da sollen jetzt wohl die ersten sein, die es wohl schon exakt so, wie Intel das jetzt dann wohl nochmal anscheinend erstmalig auch gegenüber Mainboard-Herstellern klargestellt hat oder so, veröffentlicht hat. Also ja, ich glaube, wir haben, wie viel BIOS da Mainboards haben wir in der Redaktion? Ich glaube, keins. Also,
minus eins.
Minus eins, ja. Müssen wir mal abwarten. Also, ja. Aber was man, glaube ich, jetzt daraus nochmal lesen kann, und das war ja vielleicht auch etwas, was ich jetzt grundsätzlich die Tage nicht draus gelesen habe, dass jetzt Core i9 auf 188 Watt von Intel gedeckelt werden und alles andere ist irgendwie out of spec. Nein, das war schon klar, dass sie da verschiedene Profile definieren in Zukunft. Wir müssen abwarten, wie sie von Mainboard-Herstellern genannt werden oder ob sie die wieder in ihren eigenen Namen verpacken oder hinter einem eigenen Namen verstecken oder darüber hinausgehen. Aber diese 253 Watt, die ein Core i9 seit zwei Generationen maximal aufnehmen darf, die sind auch weiterhin offiziell abgesegnet. Jetzt muss man davon ausgehen, dass das dann auch nicht der Grund ist, warum CPUs kaputt gegangen sind oder gealtert sind, sondern wirklich der Betrieb außerhalb dessen, was dann da eben noch darüber hinausgegangen ist.
Es war ja, wie gesagt, das hatten wir letzte Woche ja auch, es ist ja nicht der einzige Parameter, der mit so einem Profil einhergeht.
Nee, Stromstärken
sind also, wie viel die CPU maximal verbrauchen darf. Da gibt es ja ganz viele Stellschrauben und es kann ja sein, dass es da trotzdem Anpassungen gibt, die vielleicht dann 0,5% Leistung kosten und was auch immer, aber das muss man dann, das wird man ja sehen.
Und hier hat jetzt Intel anscheinend auch nochmal genauer differenziert. Also wenn ich mir diese Tabelle nochmal angucke, haben sie diese Intel Default Settings, die berufen sich dann halt viel mehr oder die müssen halt immer gelten. Das sind halt hier diese ganzen Schutzmechanismen, ja, dass ich eine dass ich gewisse Ströme nicht überschreite, dann diese Load Line, also die Anpassung von Spannungen an die Frequenz oder an das, was die CPU gerade an Lastanliegen hat. Ich muss die C-States, also diese Powerspar-Modi, muss ich erlauben und darf sie nicht aushebeln und so. Und das ist offensichtlich alles das, was ein BIOS mir beim ersten Start liefern muss. Und dann da drauf aufgesetzt werden dann aber konkrete Vorgaben für genau diese Werte teilweise, die eben dann maximale Ströme und maximale Leistungsaufnahmen vorsehen in diesen drei Profilen Baseline, Performance und Extreme. Und beim Core i9 dürfte dann eben müssten die Intel Default Settings geladen sein ab Werk, aber mindestens, denke ich mal, das Performance-Profil, was mich dann aber auf 125 Watt zurückwirft, wenn ich zu lange diese höhere Last abgerufen habe. Und alternativ dazu das Extreme-Profil, was mich dann halt bei 253 Watt deckelt. Und dann, ja, wird es bestimmt was geben, was nochmal drüber hinausgeht, aber da muss Asus eben dick vorwarnen und darf es nicht mehr als Asus Multicore Enhancement Let's BIOS Optimize verkaufen und halt sagen, okay, ist alles offen, darfst machen, was du willst.
Bin ja mal gespannt, ob diese Tabelle, die wir jetzt hier bekommen haben, ob das dann jetzt eine Standardveröffentlichung von Intel ist, auch für kommende Generationen, weil Arrow Lake ist ja auch nicht so weit weg, wie sich dann da die Werte entwickeln, weil jetzt hier zwischen 13. und 14. Gen ist es ja gleich, jeweils unter KS und unter KF-Prozessoren ob es dann mit Arrow Lake auch wieder
ja
genau die gleichen Werte sind oder niedrigere oder
höhere. Ich glaube, die Gerüchte haben ja sogar gesagt, dass es da runtergehen soll. Aber runter. Vielleicht haben wir auch okay. über das falsche Profil gesprochen. Hm. Ja. So. Wer die Woche noch gepatzt hat, in meinen Augen und auch in den Augen vieler unserer Leser, ist Corsair. Ich habe schon vor Wochen gehört, da kommt ein neuer Corsair One, wurde gefragt, ob ich den testen will. Ich habe gesagt, ja, weil wir haben bisher jeden einzelnen Corsair One seit 2007 uns angeguckt, haben da auch eine schöne Testhistorie, insbesondere was die Lautstärke anbelangt. Ich wusste dann schon, bevor diese Leaks veröffentlicht wurden, dass der deutlich größer wird. Also Corsair One ist ja so ein früher ein knapp 12 Liter Kompakt-Turm-PC, so habe ich ihn immer genannt, mit absoluter High-End-Hardware. Mit Riser Card und ja, Mini-ITX-Plattform, aber die Grafikkarte per Riser Card parallel zum Mainboard und Doppel-AIO und so weiter und so fort. Hat am Anfang war das noch ganz schön laut, hatte eine HDD, die genervt hat und dann haben sie es mit der Zeit wirklich hinbekommen, obwohl da immer mehr Leistung und Leistungsaufnahme reingewandert ist, aber auch die HDD rausgeflogen ist, dass das Ding wirklich sauschnell gewesen ist, also das erreicht hat, was halt so ein 13 oder 12.900K und eine 3080 Ti erreichen muss. Und wirklich leise auch unter Volllast. Also ich hatte dann mal gemessen 40 Dezibel aus 40 Zentimeter Entfernung rund ums Gehäuse. Und insofern habe ich diesmal gedacht, okay, ja, da kommt das RTX 4090 rein, die braucht ja nochmal 100 Watt mehr und 14900K, gut, der braucht jetzt nicht unbedingt mehr, je nachdem, wie Corsair ihn einstellt. Und Gehäuse größer, na, dann werden sie wohl in dem größeren Gehäuse, den Tod mussten sie sterben. Ist natürlich schade für das System, weil das war halt immer, das Krasse an dem war halt seine Kompaktheit, kriegt man auch selber gebastelt irgendwie und noch kleiner im Darncase und so weiter und so fort, aber so als Komplett-PC von der Stange war das schon echt Benchmark. Jetzt haben sie ihn doppelt so groß gemacht, weil er doppelt so tief ist. Dachte ich, okay, dann wird er wenigstens mindestens genauso leise unter Last, wenn nicht sogar leiser werden. Und Nikolas, du durftest ihn dir auch live anhören. Da hat man schon gehört, das ist irgendwie laut und ja, letztendlich.
Also unter Dauerlast, ja, also ja, Volllast.
Spielelast, ja.
Hoher Spielelast, dann ist so.
Ja. Und da habe ich jetzt gemessen mit der gleichen Messmethodik, nicht mehr knapp 40 Dezibel, sondern über 50, 51, 52. Und wir wissen ja, eine Verdopplung der Lautstärke ist, wenn man 6 Dezibel A mehr hat. Also es ist.
10 oder nicht? Also es wäre doch Logarithmus 10, das Ding, oder?
Ach, nicht? Richtig, ich habe mich vertan, sind 10. Auf jeden Fall ist es deutlich lauter. Mhm. Da muss ich jetzt leider noch mal so unspezifisch bleiben. Und,
ja, ist doppelt so laut.
Also, ja. Und das ist halt eine Enttäuschung. Und? Das stand auch so im Test drin. Und dann hat sich Corsair halt noch so Sachen erlaubt, wie sie mussten halt den 14900K, haben sie dauerhaft auf 200 Watt und kurzfristig auf 240 Watt gedrosselt. Das funktioniert wunderbar, der wird auch nicht zu heiß. Weil sie aber nur eine 120 Millimeter AIO genutzt haben, mussten sie halt diesen Weg gehen. Ist es sinnvoll, die CPU auszufahren oder mit 253 Watt zu betreiben? Das sind ein paar Prozentpunkte. Ich glaube, es waren in der Spitze dann irgendwie 8 oder 10%. Kann man sagen, okay, das mache ich so, aber ja, das zeigt halt auch, dass sie sich da verrannt haben und
der ist ja konzeptionell fragwürdig. Also warum muss man das Ding ausfahren? Warum muss man überhaupt einen 14.900K da reinmachen? Ich denke, das ist ein Gaming-System, das sich an Gamer richtet. Niemand, der sagt,
nein, es ist aber kein Gaming-System, Lord Corsair. Es ist ein Creator-PC, ja, der die Kerne braucht. Aber da habe ich ja auch darauf hingewiesen, dass man dann auch einen 57X hätte nehmen können. Der braucht bei 200 Watt, ist ja genauso schnell, wenn nicht sogar schneller. Und ich finde das konzeptionelle Problem ist eher.
Zu haben mit 7800X.
Ja, dann wäre es ein Gaming.
Oder generell halt die AMD.
Vielleicht kommt ja der A500 noch. Für mich war einfach die größte Enttäuschung, dass das System diesen USP, ich bin so kompakt, wie ich bin, aufgegeben hat und am Ende eben nicht leiser zu kühlen ist, sondern deutlich, deutlich lauter. Und dann für den Preis von 5.500 Euro dann ja auch noch sowas passiert ist wie die Grafikkarte, die Corsair mit einer 240 AIO kühlt, wobei das sich eben nur auf GPU und VRAM bezieht. Und wenn man das erste Mal in das System reinguckt, dann wundert man sich schon, wie man auf einer 4090 die komplette Spannungsversorgung im Detail, so schön wie wir es hier selten sehen, weil wir mittlerweile selten die Kühler abnehmen, von Grafikkarten vor sich sieht. Und dann habe ich das ja auch gemessen. Ich habe das jetzt zwar nicht oberflächenbehandelt mit normierten, also aber es ist nah dran. Ich kann es für 94,9 gemessene Grad außerhalb der VRMs zwar nicht die Hand ins Feuer legen, aber Roman hat ja auch ein Video gemacht, der Bauer, der hatte da gemessen mit einem Sensor um die 90 Grad. Also das wird schon stimmen und das ist halt. Ich hatte keine Probleme damit im Betrieb, Aber wir wissen alle, dass höhere Temperaturen nichts Gutes bedeuten und unabhängig dessen für das Geld hätte man da Passivkühler oder noch eine aktive Kühlung drauf machen müssen, zumal der Vorgänger hatte eine 3080 Ti, der hatte auch eine AIO und da hat Corsair ja auf beide Seiten der AIO einen großen passiven Kühlkörper geklatscht auf die VRMs und einen leisen Lüfter jeweils, weil sie halt verhindern wollten, dass das alles so heiß wird.
Ja. Hast du denn direkt mal den Zahnstocher genommen und den da jetzt, wir hatten es ja neulich erst, dass wir eine Grafikkarte suchen, wo wir mit rankommen.
Ich habe Spulenfiepen jetzt nicht so wahrgenommen und das habe ich auch noch nicht gemacht die Woche, da hatte ich mit dem One dann doch zu viel zu tun, ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
Ich finde vor allem halt auch die Geschichte, das hatten wir jetzt eben schon und Volker hatte es, glaube ich, in den Kommentaren dann auch geschrieben, nachdem wir die Debatte intern schon hatten, das ist ja quasi der Werdegang der Intel Nuke. Oder NUC oder
Next Unit of Computing. NUC, ja.
Ja, also ne, die kleinen Mini-PCs, Schuhkartons am Anfang und dann wurden sie mit jeder Generation größer und irgendwann ja, hat sich das Ganze dann halt ad absurdum entwickelt, ja. Wo man dann sagt, es ist kein kleiner Kompakt-PC mehr und wenn man dann hier diese Evolution hat, das Ding größer wird, aber gleichzeitig schlechter, dann ist ja quasi alles falsch gelaufen, was falsch laufen konnte.
Ja, gut, und dann leben wir in einer Zeit, wo das System dann hier und da auch noch einen Award bekommen hat. Da war dann ja auch bei uns noch die Diskussion, dann war es wiederum bei uns nicht kritisch genug. Ich habe dann ja wirklich auch nochmal das Teaserbild getauscht, weil wir hatten diesen Aspekt V-RAM-Kühlung ja gleich zu Anfang im Artikel drin. Ich habe auch mehrfach darauf hingewiesen, dass das System eine Enttäuschung ist, in Anbetracht dessen, welche Entwicklung es gemacht hat von allen vorherigen zu dieser Generation. Es stand halt nicht im Titel WTF, Corsair, was für ein Scheiß, nicht kaufen oder so. Deswegen hat es der ein oder andere vielleicht nicht mitbekommen, aber dann waren wir so ein bisschen gefangen zwischen einem offensichtlich für viele noch kritischeren Video von Roman Hartung, der Bauer auf YouTube und dann wiederum aber auch Berichten, die dem System dann auch noch ein Award gegeben haben. Da bin ich dann ja auch nochmal in die Diskussion eingestiegen. Wir haben dann nochmal das Teaserbild getauscht und ich glaube, dann ist allen klar geworden, dass wir das System nicht empfehlen. Und dann gab es ja auch wieder, vielen Dank an diese Leser, die einem dann auch mal beiseite springen, die dann ja auch noch mal aus unserem Testartikel zitiert haben. Mhm. Und ja, den Gag mit hölzerner Reboot, den hat jetzt nicht jeder verstanden. Für mich war das ja eigentlich direkt das erste Wort im Titel schon, dass das halt nicht, wenn etwas hölzern ist, dann ist es vielleicht aus Holz. Aber was hölzern ist, das läuft nicht gut, würde ich sagen. Aber das, ja, das war zu subtil. Da hätte vielleicht ein Kraftausdruck dem einen oder anderen mehr geholfen, aber das ist halt nicht unser Ding.
Der wahre Dealbreaker, der wurde dann aber ja auch in den Kommentaren aufgezeigt. Und zwar, wenn man sich diesen Corsair One von vorne anschaut, Jan, du hast es eben dann selber gesehen.
Ja, die USB-Ports, die beiden vorne, sind nicht perfekt zentriert und weil der dann ja auch noch an der Front diese Touch-Zierleiste hat, hast du es einmal gesehen, kannst du nicht mehr weggucken. Aber ja.
So wie bei Samsung ist ja, glaube ich, der USB-C-Port an den Galaxy-Smartphones nicht zentral links und rechts gesehen, aber nicht zentral
wenn oben, es auf dem Tisch liegt.
Oben und unten, wenn es auf dem Tisch liegt, gesehen.
Bist du dir sicher, dass es bei den iPhones so ist?
Tja.
Meinst du es in einer Hülle, was ist sowieso nicht planen? Aber ja, okay.
Aber wenn man halt
wenn man's weiß.
1.600 Euro ausgibt für einen PC, wenn man auch symmetrische USB-Ports haben.
Ja,
zumal es dann auch USB-A-Ports sind, das kann ich vielleicht eher nicht verstehen.
Ja, na gut. Also ja, da muss Corsair, was heißt ran, ne? Also die nächste Generation, ja doch, da müssen sie ran. Das Ding muss einfach wieder so leise sein, wie es früher gewesen ist. Sei es durch größere Lüfter, beziehungsweise dickere Lüfter, sei es durch eine andere Anordnung der AIOs.
Vielleicht gibt es eine Revision 2 oder Software, Firmware-Updates, andere Lüfterkurven, wie auch immer.
Ja.
Weniger Verbrauch.
Was sie halt abgelegt haben, und ich glaube, da kehren sie nicht mehr zurück, ist halt diese Kompaktheit. Ne? Ja. Und da wird die nächste Gen wird wieder genauso groß werden und das ist halt schon, ja.
Das Mainboard ist jetzt Micro-ATX.
Genau.
Statt Custom.
ITX.
ITX.
Nee, war schon ITX. Okay. War immer schon MSI. Ja, ist auch das, was man so von MSI kennt, aber du brauchst schon ein Update von Corsair, weil das ist das Mainboard als Corsair Edition oder so wird es genannt.
Ich will jetzt nicht auf eine Stufe heben, aber Micro-ATX findet man ja auch in jedem Standard-PC sozusagen.
Ja, es hat eine Besonderheit abgelegt. Ja.
Den Preis hat es aber behalten.
Die definierende Besonderheit, was das System eigentlich, was das Konzept des Systems eigentlich ausgemacht hat.
Ja, auch dieses von unten nach oben Kühlsystem.
Ja, das ist ja im, ja, wo, ja.
Teils erhalten geblieben.
Ja, also du führst jetzt viel Luft aktiv von der Seite zu. Und früher hattest du ja nur den 140 mm Lüfter im Deckel. Der hat durch die beiden AIOs, durch beide Seiten hochgesogen. Und dann hattest du halt noch selektiv Lüfter auf der Grafikkarte, auf den VRMs vom Mainboard. Chipsatz, glaube ich, Netzteil und so weiter und so fort. Ja. So, Fabian, dann lass uns mal noch zu den Aufregungen in der Online-Multiplayer-Gaming-Welt.
Ja, ich dachte eigentlich ja schon Anfang der Woche, wir können diese Woche einen Fail-Podcast machen. Wir greifen uns irgendwelche Fails aus. Jeder Tag hat er irgendwie einen parat, von Intel K-CPUs über den Corsair One bis hin jetzt zu Sony mit PSN-Pflicht, was ja ein absolutes Debakel war. Dann kam ja gestern noch Apple um die Ecke, jetzt wurde es doch kein Fail-Podcast. Aber definitiv in die Hose gegangen ist Sonys Versuch, ja, im Nachhinein war es nur ein Versuch jetzt erstmal, die Helldivers-2-Spiele auch auf dem PC zu zwingen, einen PlayStation Network-Account anzulegen und mit ihrem Steam-Profil zu verknüpfen.
Ja, und das sollte für alle, die jetzt anfangen, Helldivers zu spielen, schon seit vorgestern aktiv sein. Also ab dem 6. sollten die dann gleich gezwungen sein, es zu tun. Alle anderen sollten zum 30. Mai eine Aufforderung bekommen und zum 4. Juni dann, glaube ich, gezwungen sein, sich so einzuloggen. Und Sony hat ja gesagt, das hatten wir ja schon immer vor. Und es steht wohl auch irgendwo in den AGB oder in der Euler oder stand da drin. Aber aus technischen Gründen sei es bisher nicht möglich gewesen.
Und ja, also tatsächlich war es sehr prominent platziert. Also zum einen hat Steam ja immer an der gleichen Stelle diese gelb hinterlegten Hinweise, falls ein Spiel irgendwas mit Drittanbieter, Account, Launcher, irgendwas braucht. Oder es einen oder es noch einen Kopierschutz über Steam hinaus gibt. Das ist immer an der gleichen Stelle hinterlegt in diesen gelben Kästchen und hier war es dann halt auch direkt hinterlegt, ja, braucht einen Drittanbieter-Account. Und da kann man jetzt natürlich sagen, ja, jemand hat nicht runtergescrollt auf Steam und das deswegen nicht gesehen, aber das ist halt überall so. Mhm. Das ist auch bei jedem Ubisoft-Spiel steht da immer, ja, braucht Ubisoft Connect und so weiter und so fort. Das ist also Usus. Und zum anderen war es nicht nur das, sondern, also zumindest als ich angefangen habe, Helldivers 2 zu spielen, das war, glaube ich, noch im Februar, nicht Anfang an, aber ja, ein paar Wochen später nach Release, das erste, was einem das Spiel sagt, wenn man es startet, noch vor dem Intro oder ansonsten ist es das erste nach dem Intro, ist, hey, du brauchst einen PSN-Account, bitte erstelle jetzt einen, falls du noch keinen hast, oder verknüpfe deinen vorhandenen mit Steam. Mhm. Man konnte das bisher halt einfach sagen, ja, disregard, ne, wegklicken, mache ich nicht.
Brauche ich auch nicht.
Ja, also brauchen ist ja so ein, man kann ja Leuten über Steam beitreten, über die Steam-Freundesliste, wie man das halt so kennt, aber nicht in-game. Man muss immer wieder das Steam-Overlay öffnen dafür. Wenn man in-game jemanden beitreten oder jemanden einladen möchte oder jemanden auf die Freundesliste setzen möchte, dann geht das nur über PSN. Und dafür war es dann halt auch sinnvoll, sich das dann einfach zu verknüpfen. Ich meine, ich hatte einen, also habe ich den dann verknüpft, weil es bequemer war. Aber am Anfang ging das gar nicht. Also man konnte zwar verknüpfen, aber man konnte Leute keine Freundesanfrage, also konnte man, aber sie konnten die nicht annehmen. Und Einladungen kamen auch nicht an. Also es hat eh nicht funktioniert. Also warum hätte man uns forcieren sollen? Jetzt funktioniert es inzwischen und jetzt wollten sie es forcieren. Aber anscheinend ja auch nicht in Abstimmung mit Arrowhead, also den Entwicklern. Mhm. Denn ja, es war ja auch wieder Bad News on Friday. Es war ja irgendwie Freitagnachmittag, als das Ding dann auf Steam oder auch, glaube ich, auch auf Twitter geteilt wurde, über den, ja, Publisher-Entwickler-Feed in Steam, war unterschrieben mit Sony Interactive Entertainment, also Arrowhead hatte erstmal nichts damit zu tun, die wussten, dass das irgendwie kommt, dass das irgendwie enforced werden soll, aber wie genau im Detail und wann und wo und was, da hatten sie selber keinen Plan und dann war natürlich erstmal Wochenende.
Und da ging's.
Und als dann die Spieler langsam rausgefunden haben,
ging's rund.
Das wird einige Probleme mit sich führen, denn das Spiel wurde in Regionen verkauft, in Ländern verkauft, die gar keinen Zugriff haben auf das PlayStation Network. Und dann wurde es tatsächlich auch in jenen Ländern aus dem Verkauf genommen. Aber was ist denn mit denen, die das Spiel schon gekauft haben? Was ist mit denen, die keinen PSN-Account haben und das nicht wollen? Warum auch immer? Es wurde dann wieder häufig gesagt, ja, das wird ja andauernd gehackt und deswegen will ich das nicht verbinden. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die Debatte, braucht man den Account jetzt oder braucht man den Account nicht, das ist gar nicht mal so das große Ding, weil es, wie gesagt, von Anfang an offen kommuniziert wurde, dass man den irgendwie brauchen wird. Oder da. Es ist eher so, dass die Kommunikation dahinter, wie man das versucht hat, der Community mitzuteilen, das war.
Ja gut, so und wenn du sagst, es ist zumindest an mir vorbeigegangen, dass das Spiel auch über Steam gekauft werden konnte, wo ich jetzt eigentlich zwangsläufig raus bin, das ist natürlich dann wirklich ein Desaster, ne, und hat vielleicht auch den einen oder anderen dazu verleitet, davon auszugehen, dass das vielleicht dann auch nicht kommt. Kommt jetzt ja auch erstmal nicht. du hattest ja am Wochenende, glaube ich, noch einen Inhalt dazu gemacht, wie natürlich jetzt wieder das Review-Bombing überall, was heißt überall, auf Steam durch die
Decke gegangen ist. Das war krass, weil es waren halt wirklich über 100.000, vielleicht waren es am Ende sogar hunderttausende Rezensionen, negative natürlich, also äußerst negativ, das heißt 11% waren noch positiv, glaube ich, als ich mal geschaut habe, in den letzten 30 Tagen, wobei sich diese ganzen 100.000, ja, die kamen ja in 3 Tagen zusammen, also da wurde rezensiert, was das Zeug hält, und dann ist auch nicht, nicht nur natürlich der kürzlich innerhalb von 30 Tagen Schnitt ist auf äußerst negativ gesprungen, sondern auch der insgesamt ist nur noch auf ausgeglichen gegangen, nachdem es vorher ja 100.000 positive Rezensionen gab, also da hat man richtig koordiniert reingeschlagen. Was dann ja auch wieder Arrowhead acknowledged hat. Die hatten das ja so ein bisschen süffisant von wegen, ja, direkt hier in unseren Review-Score. Aber sie haben dann ja sogar auch schon gesagt, ja, es ist, wir verstehen das. Wir wissen auch nicht, was los ist. Wir sind im Austausch mit Sony, aber es ist halt Wochenende. Es gab die Geschichte, dass der Community-Manager, oder ich weiß nicht, ob sie mehrere haben, es ist ja kein so großes Team, der hatte auf Discord kommuniziert, hey, das war Sony, das war nicht wir. Wenn ihr wollt, dass wir den höheren, besseren Hebel haben im Gespräch mit Sony, weil wir sind auf eurer Seite, dann bewertet das Spiel doch negativ. Der wurde dann vom Server geschmissen und hat im Nachhinein gemeint, der wurde fast gekündigt deswegen. Also da hat es ordentlich rumort und im Endeffekt hat es dazu geführt, dass Sony sich am Montagmorgen hingestellt hat und gesagt hat, nee, wir nehmen das zurück. Aber der Schaden ist
Und sie haben ja nicht gesagt, dass das nicht passieren wird, sondern sie haben erstmal nur gesagt, dass wir die Pläne, also dass wir es das erstmal on hold packen oder so. Mhm.
Wir haben euer Feedback gehört oder sowas.
Ja, ja.
Das Standard-PR-Statement, was man dann halt raushaut.
Also sie haben gesagt, the May 6 Update, das wäre ja das gewesen, was für Neuspieler das sofort eingeführt hätte und dann eben aber wahrscheinlich auch schon die Warnung ab dem 30. Mai beinhaltet hätte, will not be moving forward. Also das heißt ja einfach nicht, wir haben es jetzt erstmal, wir machen das jetzt erstmal nicht, Punkt.
Aber da steht ja noch mehr in dem Tweet.
Sie wählen sich, we're still learning what's best for PC players and your feedback has been invaluable. Thanks again for your continued support of Helldivers 2 and we'll keep you updated on future plans.
Es ist nicht damit beerdigt.
Nein, geben. Beerdigt ist es nicht. Ne? Und ja, jetzt haben sie erstmal gesagt, gut, vielleicht haben wir da wieder falsch eingeschätzt, wie der PC-Spieler tickt. Ja, gut. Es ist ja nicht das einzige Spiel, Fabian, wo jetzt aber der PSN-Account Einzug gehalten hat oder halten wird, wenn es um Spiele geht, die Sony auch auf den PC bringt. Denn es gab ja jetzt einen Tag später, nämlich gestern, hat ja, Sucker Punch Productions für Ghost of Tsushima, was nächste Woche am 16. Mai für PC erscheinen wird und ja auch schon seit 2020, glaube ich, schon auf der PlayStation 4, genau, und seit 2021 auf der PlayStation 5 verfügbar ist. Ist jetzt wieder ein Spiel, was eben als Director's Cut auf den PC wandert. Da hat der Entwickler schon mal vorausschauend vorbauend angekündigt, dass es auch dort einen PSN-Account bedarf, wenn man diesen Legends Co-op Multiplayer spielen wird, aber nicht, wenn man den Singleplayer spielen wird.
Ja, Helldivers ist ja auch generell einfach ein Always-On-Spiel, also beziehungsweise ist es das? Ich glaube schon. Also generell macht es da halt nicht viel Sinn zu sagen, ich spiele das Singleplayer, also das ist definitiv ein Multiplayer-Spiel. Ja. Bei Tsushima sieht es natürlich ganz anders aus. Insofern war die Frage da natürlich noch relevanter. Worauf du jetzt hinaus willst, oder ich denke auch generell sich diese Debatte jetzt so ein bisschen hinbewegt, Sony versucht ja, das PlayStation Network näher an den PC zu rücken oder andersherum, seine Gaming-Ambitionen auf dem PC in das PlayStation Network zu integrieren. Denn Ghost of Tsushima wird ja das erste Spiel sein, wo es dann ein PSN-Overlay geben wird, optional erst einmal, worüber man aber Zugriff hat auf seine PSN-Freundesliste und man sogar Trophäen, also ne, die Bronze, Silber, Gold, Platin-Trophäen im PSN sammeln kann, was ja so auf dem PC ein Novum dann ist. Es wurde auch direkt gesagt, das wird auch noch in andere Spiele kommen. Wahrscheinlich kommt es auch in, vielleicht wird es auch rückwärtskompatibel in jüngere oder generell die letzten PlayStation-Spiele, auf Sony-Spiele auf dem PC noch Einzug
halten. Last of Us oder Uncharted. Ja.
Genau. Und da war es dann aber ja von vornherein so, dass man gesagt hat, ja, hey, es geht darum, euch zu vernetzen und dass ihr Trophäen sammeln könnt und ihr braucht es halt für online. Und das ist, denke ich, eine andere Herangehensweise, wie zu sagen, ihr braucht es jetzt auf jeden Fall. Mhm. Und das dient eurer Sicherheit, weil das Argument war ja jetzt erstmal, alle haben darauf damit reagiert zu sagen, ja, das ist überhaupt nicht sicher, weil das andauernd gehackt wird oder was auch immer. Ich denke mal, es ging darum, dass man durch diese Verknüpfung sicherstellen kann, dass sich Spieler, die im PSN auf der PlayStation Mist gebaut haben in diesem Spiel, weil sie halt gequieft haben, und das kann man in dem Spiel gut. Mhm. Man kann einfach immer hingehen und seinen Mitspielern Orbitalschläge auf den Kopf setzen. Also das ist richtig böse, was man da theoretisch machen kann, wenn man böse unterwegs sein möchte. Und dass die dann halt nicht auf Steam gehen und sagen, haha, ich mache jetzt hier direkt weiter und es tangiert dann meinen PlayStation-Account nicht mehr, weil das ist ja losgelöst voneinander. Das kann ich mir schon vorstellen, aber sie haben es nicht so kommuniziert. Mhm. Die Kommunikation war wirklich katastrophal.
Aber der PSN-Account, was du schon gesagt hast, wird jetzt häufiger in PlayStation-Spielen, die auf dem PC wandern. Also das ist langfristig eine Strategie, die dahinter steckt.
Das ist alles Teil der PlayStation-Spiele auf PC bringen Strategie, würde ich mal behaupten. Ja. Also, wenn ihr die Spiele haben wollt, dann kriegt ihr halt auch noch den Rest so ein bisschen mit dazu. Ne? Also.
Ja, und kann man das halt auch als Gegenargument oder als, ja, dass Sony da so ein bisschen gegen den Game Pass, ne? Also, ich meine, du kannst ja die Xbox-Spiele, die du halt auch auf dem PC spielen kannst, da bräuchte den Xbox-Account, Microsoft-Account.
Also das ist ja, ein Xbox-Account ist, glaube ich, auch ein Microsoft-Account.
Ja.
Und umgekehrt. Ne?
Genau, aber ich glaube, du brauchst jetzt, na gut, im Microsoft-Store brauche ich ihn. Wenn sie auf Steam kommen, brauche ich ihn aktuell, glaube ich, nicht. Fabian, spielst du Xbox-Spiele in der Steam-Version? Nee, ich glaube, da gibt es sowas nicht. Insofern macht da Sony schon was Eigenes. Aber ja, ich würde jetzt sagen, nach einigen Jahren sehr erfolgreicher PC-Portierungen sieht man da, dass Sony nicht nur unbedingt PC-Spiele.
Ja, PSN-Nutzer wird ja vielleicht auch irgendwann ein PlayStation-Käufer, ne? Also.
Ja, ich denke schon, dass das ein Anzeichen dafür ist, dass Sony da schon sieht, dass sie da durchaus Potenzial haben, den einen oder anderen in diesen PSN-Account zu locken.
Sie sagen ja schon seit längerem, dass sie ihr Engagement auf der Gaming-Plattform PC ausbauen wollen. Das kriegen wir jetzt auch mit, das sehen wir ja, das passiert ja gegenwärtig andauernd. Ich gehe davon aus, dass die meisten User befürchten, dass Sony da nicht unbedingt nur die Interessen der Spieler im Sinn hat, sondern auch die eigenen beziehungsweise die der Aktionäre im Sinne von, das wird dann irgendwann ein eigener Launcher werden, man wird sich da von Steam loslösen und dann wird es vielleicht sogar
ein Abo
geben, das man für Online-Funktionen braucht, wie auf der PlayStation. Das sind so die Horror-Szenarien, die da aktuell gerade herumgeistern, und deswegen stemmt man sich natürlich mit aller Kraft gegen diesen PSN-Account auf dem PC. Man will mit der PlayStation am liebsten gar nichts zu tun haben, glaube ich. Habe ich das Gefühl zumindest, wenn ich mir da einige Kommentare und auch Rezensionen aus Steam angeschaut habe.
Obwohl wir ja wissen, dass sehr viele unserer Leser eine Next-Gen-Konsole besitzen. Und darunter, wie war das? Der überwiegende Teil schon eine PlayStation, wenn ich es recht in Erinnerung habe, auch wenn die Xbox immer noch erstaunlich stark gewesen ist.
Die Xbox ist bei uns im Forum auch stärker, als sie generell am Markt ist. Was mich überrascht immer wieder, weil wir ja eigentlich eine PC-Bubble sind. Und ich denke, der Anreiz von einem PC kommend, wenn man eh einen PC hat, sich eine PlayStation zu kaufen, ist größer als bei einer Xbox. Aber ja.
Gut, und dann gab es noch einen Aufreger. Das war Riot Games, nicht mit dem PSN-Account, sondern mit dem Update auf Version 14.9 von League of Legends, wo sie den Anti-Cheat oder dieses Anti-Cheat-Tool Vanguard von Riot Games, was wir ja auch schon aus Valorant kennen, eingebaut haben. Mhm. Und damit besteht dann eine Pflicht, TPM 2.0 auf dem System aktiv zu haben. Da haben sie extra nochmal darauf hingewiesen, dass man nicht davon ausgehen darf, dass, wenn der PC Windows 11 ausführt, TPM 2.0 auch aktiv ist, weil man ja Windows 11 auch über Umwege ohne TPM 2.0 installieren konnte. Viele haben daraus geschlossen, dass man deswegen auf Windows 10 ohne TPM 2.0 spielen kann, aber soweit ich weiß, war ja eben der Gedanke hinter dieser Ankündigung nur, Windows 11 ist nicht gleich TPM 2.0 ist aktiv. Unter Windows 10 brauche ich auch TPM 2.0.
Es würde ja auch gar keinen Unterschied machen, also es gar keinen Sinn ergeben zu sagen, die TPM 2.0-Pflicht gilt nur für Windows 11, weil dann wäre das Loophole ja absolut offensichtlich.
Richtig. Und ein Aufreger war da jetzt, dass den hat aber auch Riot Games direkt vorweggenommen und gesagt, wir haben ja nur 800 Daily Linux Gamer, also oder League of Legends Spieler auf Linux am Tag, 800 Stück, weil es dann nicht mehr unter Linux läuft, weil es halt für Vanguard keine Ausnahme unter Linux gibt. Man will halt nicht diese Emulation über Wine in Proton in Steam da ausnehmen von Vanguard, weil das dann gleichzeitig wieder bedeutet, dass man unter Windows cheaten kann, wenn man dem System vorgibt, ich weiß der Geier was, die haben da schon ihre Gründe.
Ja, über Virtual Machines. Ja,
das halt. War halt schon der erste Aufreger und grundsätzlich dann aber auch TPM 2.0 nochmal ganz generell. Und du hast es aber zum Anlass genommen, eine Sonntagsfrage aufzusetzen, denn in dem Fall hat ja League of Legends ganz klar gesagt, oder Riot Games, wir machen das, um endlich den Cheatern Herr zu werden. Und sie haben ja auch einen direkten Vergleich mit Valorant gezogen, wo es ja Vanguard schon gibt und haben gesagt, da läuft das halt einfach besser und alles, was wir hier die letzten, wie lange, 7 Jahre gemacht haben mit anderen Systemen, wir müssen jetzt diesen Weg gehen, den halt Vanguard geht auf Kernel-Ebene und so weiter und so fort. Diese ganze Skripterei und Botterei, es ist doch nur zu eurem Besten. So, und das hast
du... Ja, ich fand das vor allem, sie haben ja vor allem diesen Schritt, was sie mit Vanguard machen und wieso, weshalb, warum. Das haben sie in einem sehr langen Blog-Eintrag ausgeführt und ich fand das auch ziemlich interessant.
Es war sehr transparent
zu lesen. Ja. Und weil diese News, die du dazu geschrieben hast, dass das kommen wird, ja auch heiß diskutiert war, dachte ich mir, okay, das ist jetzt meine nächste Sonntagsfrage. Und damit es dann halt nicht nur diejenigen anspricht, die auch League of Legends tatsächlich spielen, habe ich das auch einmal dann am Ende ausgeführt, generell auf Spiele. Wir können ja eigentlich ganz schnell durchgehen. Was ich interessant fand, ich hatte am Anfang gefragt, zum ersten Kapitel, also Fragen zu Cheatern und Vanguard in League of Legends, hatte ich gesagt, das richtet sich jetzt an diejenigen, die League of Legends auch tatsächlich spielen und der Rest soll sich enthalten. Bei der ersten Umfrage waren das 600 und bei der zweiten waren es 1700
All Leute. Time low.
Vor allem diese beiden Zahlen weichen halt voneinander ab. Also weiß ich nicht, ob sich dann nach der ersten Umfrage ganz viele Leute gedacht haben, 1000 Stück, ich starte jetzt mit League of Legends und spiele eine Runde, ich weiß es nicht, aber naja. Die erste Frage war aber jedenfalls, habt ihr in League of Legends regelmäßig mit Cheatern und Hackern zu tun? Und das war ja das, was Riot Games da postuliert hat, von wegen, es wird immer schlimmer und wir haben keine Möglichkeit mehr, dem irgendwie anders Herr zu werden. Und da hatte ich keine Ahnung, denn ich spiele League of Legends nicht. Aber da haben ja tatsächlich auch 25% gesagt, 26%, ja, das Problem hat zugenommen. Gut. 23% haben auch gesagt, ich hatte zuletzt keine Hacker und Cheater. Also so eindeutig sieht es da nicht aus, aber ich würde behaupten, wenn 25% immerhin sagen, es hat zugenommen, dann wird da schon irgendwas dran
sein. Ja, und ich glaube, Riot Games hat ja selber gesagt, dass zuletzt jede fünfte Partie davon betroffen gewesen ist.
Kommt auch immer drauf an, in welcher Leistungsklasse man da unterwegs ist. Je besser man ist, desto eher ist auch der Hackeranteil. Und dann lag er natürlich auf der Hand, als nächste Umfrage dann halt mal abzuhören, wie sieht es denn aus in der Community bei uns? Akzeptiert ihr das, was Riot Games da vorhat? Kommt das gut an? Kann man das nachvollziehen? Und da haben wir halt jetzt, wie gesagt, viel mehr Leute dran teilgenommen, als tatsächlich League of Legends spielen. Deswegen ist das Ergebnis jetzt natürlich wieder nicht unbedingt aussagekräftig, aber es war auch wieder ambivalent in jedem Fall. Also 35% haben sie gesagt, ja, ich begrüße das, kann nur besser werden, League of Legends dann. 34% haben gesagt, sie können das nicht nachvollziehen. Was bringt das überhaupt, wenn man es dann nicht mehr spielen kann auf Linux und älteren Systemen? Gut, das ist wahrscheinlich eine Handvoll von Leuten, die tatsächlich betroffen ist, das hatten wir eben. 15%, 16% sagen, naja, ich verstehe die Motivation dahinter, aber Vanguard könnte ja auch wie in Valorant ohne TPM 2.0-Pflicht betrieben werden. Also einfach nur sicherstellen, dass man halt einen Anti-Cheat hat und nicht noch sagen, wir möchten über TPM. Also TPM dient ja in dem Fall, dass man sagen kann, wird auf diesem PC wurde gecheatet und der ist jetzt komplett gebannt, egal wie viele kostenlose Accounts und was auch immer der sich noch anstellt und wie viele Virtual Machines und was auch immer er aufsetzen möchte. Mit dem PC kann er jetzt nicht mehr League of Legends spielen, never ever. Mhm. Da muss er schon das Mainboard und die CPU und was auch immer für austauschen dann. Und dann haben 15% gesagt, 16%, ja, das wird jetzt deinstalliert, das Spiel. Weiß ich nicht, ob das dann halt wieder Leute sind, die es eh noch nicht installiert haben, oder ob das dann wie bei den Umfragen ist, die wir vor einem Jahr hatten, von wegen, werdet ihr Netflix kündigen, falls das Paid-Sharing kommt, wo es auch 70% bejaht haben, und im Endeffekt waren es dann bei der Umfrage vor ein paar Monaten 15%, glaube ich. Also müssen wir beobachten, wie sich das entwickelt, aber es war auf jeden Fall nicht nur im Forum, sondern auch in den Umfragen sehr, ja, polarisierend. Mhm.
Gut, und dann hast du noch gefragt, ganz allgemein, und da hast du dann wenigstens die allermeisten Leute abgeholt, nerven euch Cheater und ja, also grundsätzlich in Online-Games, und da haben 36% gesagt, ja, und ich glaube auch, dass es zuletzt zugenommen hat, weitere 25%, also es addiert sich dann auf 60%, ja, aber gut, das war schon immer so, und 16 haben gesagt, ja, wird schon mal vorkommen, und 7 haben gesagt, nee, gar nicht, also ich hatte zuletzt keine Cheater, und 16% gesagt, weiß ich nicht, habe ich nicht drauf geachtet, so nach dem Motto. Gut, das ist jetzt auch kein absolut, ist es desolat, das Ergebnis? Wahrscheinlich nicht, 60%. Es sind jetzt nicht alle, aber...
Ja, also ich finde es schon, ich meine, ich spiele halt wirklich nicht wirklich kompetitive Online-Games. Ich habe, wie gesagt, lange Overwatch gespielt, das hatten wir ja mal, das habe ich dann aufgehört, und da war es aber wirklich... Also keine Ahnung, vielleicht in 100 Spielen ein Cheater oder so. Und also das hatte Blizzard da sehr gut unter Kontrolle. Ende letzten Jahres habe ich mal CS2 probiert. Da war es halt andauernd. Aber da habe ich mir sagen lassen, das war schon immer so. Deswegen ist auch das, was ich hier jetzt angeklickt habe. Aber dass das Problem wirklich so präsent gesehen wird, das hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht.
Hm. Tja, das kommt ja auf jeden Fall. Beziehungsweise ist schon gekommen. Nee, wann ist der doch? Der Patch ist ja online, ne? Soweit ich das meine eigenen News in Erinnerung habe. Mhm. Ist der, glaube ich, erschienen.
War auch Anfang Mai.
Mal schauen, was Sony bei Helldivers machen wird, ob sie sich da kurzfristig nochmal melden oder jetzt erstmal gucken, was bei Ghost of Tsushima passiert. Irgendwann wird das schon kommen. Und ansonsten warten wir darauf, Nikolas, dass das Pixel 8a kommt, denn es ist bisher nicht gekommen.
Ja, DHL hat noch nicht geklingelt.
DHL hat noch nicht geklingelt. Hoffen wir mal, dass es heute noch passiert, weil sonst ist der Herrentag schon hinüber.
Dann wird es morgen ja natürlich auch nicht kommen, weil morgen liefert niemand aus. Und dann kommt es am Freitag, an dem ich aber auch noch mal ins Büro kommen würde ohnehin. Aber es würde mir deutlich Testzeit wegnehmen.
Ja, wenn du es nicht mehr heute
genau
bekommst.
Vor allem was Akkutests betrifft.
Ich werde mir jetzt nochmal in aller Ruhe dieses Intel-Statement zu Genüge führen. Ich glaube, wir haben das hier ganz gut zusammengefasst. On the fly. Werden da bestimmt nächste Woche auch nochmal drüber sprechen. Fabian, bis dahin dir einen fröhlichen Kastenlauf morgen. Oder was immer du auch machst am Herrentag. Soll ja ganz schönes Wetter werden. Wir sprechen uns wieder in der nächsten Woche mit Episode 69 von CB-Funk. Nikolas, vielen Dank,
ja,
dass
gerne
du deine Sicht auf das iPad Pro insbesondere geteilt hast. Ich bin gespannt auf das Gerät, wenn es dann hier ist. Euch ein schönes, langes Wochenende, sofern ihr es denn haben werdet. Bis nächste Woche. Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Ciao.